Forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehn-Rosanes.
We live in the shadows and we had the chance and threw it away. And it's never gonna be the same, cause the years are falling by like rain. It's never gonna be the same till the life I knew comes to my house and says hello.
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 Sehr schön. Damit, wow. Hi und hallo. What's up, Nates? Herzlich willkommen zu Folge 7 eures 90er-Podcasts Never Forget. Worum es heute geht und wer so ein Gast ist, könnt ihr schon ahnen. Ihr habt ihn gerade gehört. Ihr habt auch seinen Namen schon in der Folgenbeschreibung gelesen. Also Cliffhanger muss man uns hier nicht vorwerfen. Ihr wisst, wer kommt. Aber bevor wir wirklich mit ihm einsteigen, lehnt er sich noch kurz zurück. Er hatte nämlich eine sehr weite Anreise von ein paar hundert Metern, glaube ich, die es bis hier
sind.
Trotzdem schon mal da, ihr habt ihn gehört.
Bei 48 Grad.
Bei 48 Grad. Ja. Und Schatten gibt's auf der einen Straßenseite, die andere nicht.
Wusstest du, dass Gruftis im Sommer immer auf der Schattenseite laufen, damit sie nicht braun werden? Das finde ich genial. Das hat meine Freundin Babsi aus Düsseldorf-Garat mir mal erzählt. Als sie Grufti war, ist sie immer nur auf der Schattenseite gelaufen im Sommer, damit sie nicht brauner wird.
Dass die überhaupt rausgehen im Sommer.
Das ist ja sowieso so ein schönes Bild, auf der Schattenseite zu laufen, also auch ohne der Sonne wegen.
Hm? Es geht um The Cure heute.
Okay. Ja, herzlich willkommen.
Eine sonnige Nacht, ne?
Ja. Nein, es geht nicht um The Cure. Es geht um was ganz anderes. Auch das wisst ihr schon. Bevor wir damit einsteigen, steigen wir kurz mit unseren typischen neuen Rubriken ein, die wir hier so eingeführt haben. Weil man muss ja die Leser, warum sagen wir immer Leser, weil wir so viel schreiben. Wir müssen die Hörerinnen und Hörer natürlich auch so ein bisschen in Formaten hören lassen und bei der Stange halten.
Was zum Festhalten geht.
Ja, genau. Weil nachher wird es ja völlig uferlos. So viel kann ich, glaube ich, schon sagen.
Hoffentlich, hoffentlich. Mögen die Dämme brechen.
Kleines bisschen Sicherheit habe ich an Silbermond gedacht und jetzt uferlos ist doch auch schon wieder Silbermond, glaube ich. Viele Grüße von hier aus. Der Silbermond bleibt stabil.
Podcast über alles und nichts. Stefan, was war dein 90er-Moment in dieser Woche?
Ich habe mir eigentlich erstmal notiert, dass Wer ist hier der Boss zurückkommt. Also mit den Originalschauspielern, was in Deutschland, also eine 80er-Serie in Deutschland, aber erst in den 90ern kam. Will da jetzt aber gar nicht so sehr drüber reden, weil ich das total langweilig finde. Was ich interessant finde, ist, dass gestern, also das ist ja ein sehr zeitloser Podcast, es ist trotzdem erst gestern, jetzt wo wir hier sitzen, passiert, dass bekannt wurde, dass Kamala Harris irgendwann die USA moderieren wird.
Moderieren wird.
Genau. Und dass am selben Tag ein 90er-Jahre-Wrestling-Gigant gestorben ist, der auch Kamala hieß. Also zweimal am gleichen Tag kommt dieser Name auf. Und dann hieß der mit bürgerlichem Nachnamen auch noch Harris.
Ja, das ist Wahnsinn.
Und was auch Wahnsinn ist, also falls ihr euch
James an den Harris.
Erinnert, das war ein USA-geborener, sehr, sehr großer Mann, schwarz, den man damals so als Kannibalen aus Uganda dargestellt hat. Also so ein Wilden aus dem Dschungel.
Also der aber irgendwie in einer amerikanischen Stadt geboren wurde,
genau.
Eltern, keine Ahnung, ob sie auch da geboren wurden, ist ja auch scheißegal.
Genau.
So, der hat sich halt da verkaufen lassen als großer, dicker Exot.
Fürchterlich, den hat man
noch so mit
sogar
Sperren in der Hand. So,
genau, und so Kriegsbemalung und so, also das Gott sei Dank undenkbar heute. Der hatte andere Namen noch, den hatten sie auch genannt, Ugly Bear Harris.
Ja.
Also eine Unverschämtheit. Und the Ugandan Giant. Also es hieß wirklich so, dass der so aus dem Busch kommt.
Seine Backstory war ja auch, dass er vom Präsidenten Ugandas ein Security-Mitarbeiter war, der irgendwie eine Sache gemacht hat.
Das stimmt aber.
Ja. Ich bin mir sicher, das war gar keine Backstory.
Also am selben Tag, Kamala ist tot. Lange lebe Kamala.
Wahnsinn.
Ja. Dein 90er-Moment, Fabian.
Nicht Wrestling, sondern Urlaub. Ich mache gerade so Gänsefüße in Anführungszeichen am Niederrhein, von dem ich herkomme. Hörer dieses Podcasts wissen es vielleicht schon. Das war tatsächlich aber ein 90er-Moment, sehr persönlicher wieder, denn ich war ein paar Tage mit den Kindern dort und habe die Kinder sind alt genug, die kann man bei den Großeltern lassen. Ich bin also einen Abend mal rausgegangen, habe alte Freunde getroffen und über das jetzige Leben und das damalige gesprochen. Denn mit alten Freunden, ihr kennt das, verfällt man beim zweiten Bier sehr schnell in alte Anekdoten. Und dann war ich am anderen Tag einen anderen Freund treffen, der früher eine Putenfarm schmiss und das heute noch tut, sehr erfolgreich. Dort haben wir in der Scheune immer Partys gefeiert, wo ich dann gelegentlich mal DJ auch in Anführungszeichen sein durfte. Mhm. So selber halb betrunken, aber nicht ganz so betrunken wie die anderen. Was es gerade noch gereicht hat und aufpassen, dass keiner sein Bier über den CD-Spieler warf. Mehr gab's da ja nicht. Und ich bin an der alten Großraumdiskothek, ihr wisst schon, die E3, wo auch Daisy D groß wurde, wir sprachen davor, vorbeigefahren. Bin einmal durch die Krefelder Fußgängerzone spaziert, wo wir früher als Kids immer einkaufen waren, als Köln noch Düsseldorf noch ein bisschen zu weit war. Es ist nicht mehr das, was es mal war, aber es war auch nie jemals was. Da hat man früher so Doc Martens gekauft und so. In dem Laden ist jetzt ein Sexshop drin. Mhm. Und sonst gibt es dort ganz viele 1-Euro-Shops. Die Krefelder Innenstadt.
Das sich Sexshops neu eröffnet. Sexshops
wahrscheinlich ist der jetzt seit 25 Jahren da und ich war seit 26 Jahren nicht mehr da. Kann ja auch sein.
Stimmt,
so,
stimmt.
Aber den Plattenladen gibt es komischerweise auch nicht mehr. Naja. Und einmal über die holländische Grenze bin ich gefahren und zurück, aber nicht für das, was ihr denkt. Noch nicht mal für eine Pommes, eine gute, sondern nur für ein Eis. Das macht man so. Genau, und dann hatten wir ja einiges an Feedback bekommen in den vergangenen Wochen auf unserem Podcast.
Ich darf meinen 90er-Moment nicht sagen.
Doch, du darfst du sehr gerne. Wir hatten die Frage drin, haben sie wieder rausgestrichen, weil wir dachten, dann kommen wir gar nicht mehr zu Oasis.
Ich hab,
aber schieß los.
Ich habe auf rum und aufgeräumt und sowas und bin wieder auf einen riesigen Hümpel von so Tomte-Krams gestoßen. Sowas so zweite Platte Band Infolinus Volkmann. I'm walking on Zahnfleisch und sowas. Und habe ich gefunden, 90er Jahre, mein allererster Auftritt im Fernsehen bei Viva 2. So, noch so eine Kassette, VHS-Kassette mit Klebestreifen Viva 2. Ich bei Charlotte Roach Transporting.
Welches Jahr war das?
Hoffen wir mal 99, ne? Ne, würde ich sagen, glaube ich 1999.
Na, muss ja, Viva 2 gab es
nicht. Aber es ist eben einfach verrückt, ne? Also, man kann diese Kassette nicht wegschmeißen.
Ja.
Ich werde sie niemals digitalisieren lassen, sondern sie ist da und wahrscheinlich ist sie nur 5 Minuten lang, aber ich kann sie eben auch einfach nicht wegschmeißen.
Aber wie findet man die zufällig? Hast du nicht irgendwie auf dem Dachboden oder in irgendeinem Abstellraum so eine große Kiste mit so Devotionalien oder wo findet man sowas?
Meine Freundin sagt, ich eier so viele. So, ich eier das in irgendwelche Kisten rein, die werden dann irgendwo hingeeiert und da wird was drauf geeiert und davor geeiert. Und jetzt habe ich halt wirklich einfach mal so durchgeguckt und da war es gibt viele Plätze in meiner Wohnung, in denen ich viele Sachen finde.
Und dann sitzt du da so, wie wenn man selbst aufräumt, alte Fotoalben findet und verlierst dich dann total und eine Stunde später so, scheiße, ich habe die Sachen immer noch nicht weggeräumt?
Das mit dem Scheiße denke ich eigentlich nicht, sondern das ist, ich führe kein Tagebuch zum Beispiel. Aber wenn ich Fotos in der Hand habe, so, was ist das? Hamburger Säuferzeit 1997, als die Boxhamsters uns besucht haben, dann kann ich anhand eines Fotos mich an den ganzen Abend erinnern. So, und das ist dann wirklich schon eine Sache, die ich aber sehr, sehr genieße.
Hegst du dabei auch so eine 90er-Nostalgie, um die es angeblich immer geht, wenn man an früher denkt?
Nee, nostalgisch bin ich eigentlich nicht, weil ich finde, dass ich eigentlich immer besser geworden bin seit den 90ern. Und da deswegen ist die Nostalgie nicht da. So, das ist das Einzige, ist eben so, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt bin ich schon 46. Aber Nostalgie war nie so ein großes Gefühl in meinem Leben.
Das finde ich eine sehr schöne Erklärung. Dass man selbst
ja,
weil besser geworden ist. Aber so muss man ja immer denken eigentlich. Man denkt ja nicht, früher war alles besser, aber man verklärt die Sachen ja trotzdem. Wir werden in 10 Jahren auch das jetzt vielleicht verklären.
Hoffentlich.
Die schöne Zeit mit Trump und Corona. Ach, genau.
Toll. Ach, AfD. Wir wissen ja nicht, was noch kommt.
Ja, stimmt.
Wenn es nicht Kamala Harris wird. Und Joe Biden. Wir hatten Feedback bekommen. Wir werden sehr viel Feedback auf diese jetzige Folge bekommen, hoffe ich. Wir haben auch alte Folgen auch viel, überwiegend positives Feedback zum Glück bekommen. Eines, was als konstruktive Kritik gemeint war, war, dass es jemandem so ein bisschen zu sehr Mainstream gewesen wäre bisher, wo ich drauf auf Twitter entgegnete, naja, ist ja klar, wir wollen ja ein paar Leute abholen erstmal und habe ihm versprochen, dann ausgestellt, es wird bestimmt noch nischiger und nerdiger. Über das Thema, das wir heute sprechen, das ist an sich kein nischiges Thema, aber ich glaube, dass ich behaupten kann, dass es nicht mehr viel nerdiger werden wird als die nächsten 1 bis 3 Stunden.
Ich glaube ja auch, dass das nicht stimmt mit dem Nerdig und mit dem Mainstream und sowas. Ne? Gerade also jetzt das ganze Podcast gelötet, es lebt ja sehr vom Nerdigen und zum Beispiel glaube ich auch, dass gerade die Welt ist unfassbar kompliziert geworden. Es gibt alle 2 Tage gibt es eine neue Sache, über die man sich aufregen muss. Und neulich schaue ich saarländischen Rundfunk und da läuft 1 Stunde lang eine Sendung, wie jemand unkommentiert einen Tisch baut. Und ich meine, nerdiger wird's ja nicht.
Yeah.
Also sozusagen, wir werden uns diesen Tisch niemals leisten können, weil er wahrscheinlich 7.800 Euro kostet. Es explodiert nichts, es gibt keine Drohne, die durch die Gegend fliegen, sondern da baut jemand im Saarland einfach einen Tisch. Beim besten Fernsehminuten.
Also nicht als Tutorial, wie Leute selbst einen Tisch aufbauen, sondern einfach nur
absolute Perfektion und Holznerdtum mit der fetten Digitalkamera gefilmt.
Ich verstehe ja schon nicht, wenn irgendwelche Kids sich stundenlang angeblich, was ich so höre, YouTube-Videos davon angucken, wie andere Kids rumballern in irgendwelchen Games und sich so da durchführen lassen. Das ist ja schon
ein verrücktes, das verstehe ich auch nicht.
Etwas. In dem Alter sind meine Kinder noch nicht. Mal gucken, wann es so weit kommt. Und genau, jetzt. Heute wollten wir eigentlich über Britpop reden. Mhm. Und einen Gast hatten wir erst gar nicht eingeplant. Einfach deshalb, weil erstens ist von diesem Genre schon wegen geografischer Gesetzmäßigkeiten kaum, korrigiert mich, aber kaum einflussreiche Protagonistinnen aus Deutschland gab.
Experten gibt's, ja.
Experten, ja, aber niemand, der es in einer maßgeblichen Britpop-Band in den 90ern gespielt hat und aus Deutschland kommt, oder Thies?
Tobi Kuhn von
Tobi
Miles.
Kuhn, Tobi ja. Kuhn von Miles, den, genau, hätten wir auf der Liste gehabt, bestmöglicher Gesprächspartner, zweitbestmöglicher, wie wir jetzt natürlich sagen müssen, denn...
Der ist schon besser als
der
ich.
Der ist besser?
Auf jeden Fall. Was denn, wir weiß, gibt es überhaupt jemanden, der besser ist als Tobias Kuhn?
Vielleicht würde er sagen, Thies Ullmann, wenn er hier säße. Wow.
Ach du.
genau. Und weil wir auch bei aller Zurückhaltung, weil ich hier mit Stefan jemanden sitzen habe, der mehr über Britpop weiß als irgendjemand anders, den ich kenne, von Thies werde ich gleich erfahren.
Abgesehen von Tobi Kuhn.
Ich glaube, das haben wir mittlerweile etabliert. So, ich habe hier eine Flasche Schnaps mitgebracht. Und jedes Mal, wenn jemand Tobi Kuhn sagt, trinken wir jetzt einen kleinen Sambuca.
Tobi Kuhn wird der neue, wer hat sich bei Wolfgang Schrödel so durchgesungen? Olaf Opal, über den haben wir viel geredet.
Mhm. Ah. Genau, der kommt auch hier oft vor.
Ja. So, und dann fiel uns aber ja doch jemand ein, nämlich Thies Ullmann. Und wir haben uns alle den Kopf geschlagen und gedacht, wie konnten wir nicht früher darauf kommen? Völlig naheliegend. Und jetzt begrüßen wir ihn nämlich nochmal offiziell. Der legendäre Mann mit dem weißen T-Shirt und der Lederjacke, die du heute bei den 48 Grad nicht anhast. Ich kann es dir nachvollziehen. Thies Ullmann, der absolute Oasis-Ultra, kann man auch schon so sagen. Du hast dich selbst schon öfter auch benannt. Du bist ja auch Mitglied der Oasis-Ultras.
Gründer,
ja, pardon.
Auf jeden Fall.
Mal schlecht vorbereitet. Herzlich willkommen, Thies Ullmann.
Vielen Dank.
So, genau. Würden wir nämlich heute über Britpop und dessen Vertreterin reden, wären Oasis zu kurz gekommen. Dann hätten wir wären Oasis nicht zu kurz gekommen, hätten wir über so 80% über Oasis gesprochen und nicht über all die anderen Bands. So wie man uns bei der Boygroup-Folge auch vorwarf, dass wir zu 80% nur über Take That gesprochen haben, zu Recht.
Ja, weil es nur um Take That geht.
Ja, genau. Aber so Backstreet Boys und so, ne? Ihr wisst ja, die sind noch nicht so ganz unwichtig gewesen. Genau, jetzt schränken wir uns nicht ein. Heute gibt es eine Spezialfolge
Oasis. Was sind das für Leute, die eine E-Mail schreiben, ihr habt zu wenig über andere Boybands geredet?
Das war ein Kommentar auf Instagram. Das war eine Userin, die sich sehr darauf gefreut hat, dass wir über die New Kids on the Block reden würden, okay, was wir auch getan haben, aber nicht so viel wie über Take That.
Deswegen splitten wir das diesmal auf, weil es auch irgendwie Perlen vor die Säue wäre, über Britpop zu reden. Und dann kommt nochmal Thies Ullmann und muss 2 Stunden Anekdotenmaterial, was er mit Sicherheit mindestens in seinem Kopf hat, in 20 Minuten pressen. Wir machen eine Folge jetzt nur über den Big Mac des Britpop, über Oasis, und reden dann in der nächsten Folge unter Umständen mit Tobi Kuhn über alles, was es sonst noch gab.
Tobi, wenn du das hörst, melde dich doch mal. Achso. Wir gehen so besoffen hier raus gleich. So, Thies Ullmann muss man nicht mehr vorstellen. Ich glaube, wer es geschafft hat, unseren Podcast zu entdecken und zu hören, der kennt auch Thies Ullmann. Der Vollständigkeit halber und der journalistischen Restseriosität wegen mache ich es trotzdem mal kurz. Thies ist, korrigiere mich, am 16. April 1974 geboren.
Richtig.
In Hemmoor, in Niedersachsen. Und du hast uns demnach, also mir hast du 7 Jahre voraus, dir 6, glaube ich. Mhm. Thies ist ein bisschen älter, wir würden trotzdem gleiche Generation sagen. Ja. Und er hatte eine Band namens Tomte, kennt vielleicht auch die einen oder anderen von euch. Gründung Ende der 80er, Anfang der 90er, glaube ich so, als Schulzeit.
Ja, glaube ich, ja. Also Schulband auf jeden Fall.
Genau. Das Debüt erschien dann ein paar Jahre später, Du weißt, was ich meine. Und da gibt es ja schon...
Da geht schon los, oder?
Der erste Oasis-Referenz. Mega. You know what I mean. Und hat Nora eigentlich bei euch geklaut? Nora hat doch dieses Single, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube nicht, dass die bei uns geklaut hat, das würde ich nicht.
Ich glaube es auch nicht, ehrlich gesagt, aber kann man sich mal darauf hinweisen. 2000 erschien dann Eine sonnige Nacht und 2003 der Durchbruch, wie ich finde, und da bin ich der Einzige, glaube ich, du bestätigst es gerade selbst, mit dem im Grunde eine ganze deutsche Indie-Generation prägenden Album Hinter all diesen Fenstern. Und das prägte halt nicht nur wegen der tollen Songs und deines Songwritings, wie ich ohne mich hier einzuschleimen sagen kann, mich hat es damals auch sehr berührt, sondern eben auch, weil da so eine schöne Geschichte halt mit daherkam. Du hast damals mit Markus Wiebusch und Reimer Busdorf das Grand Theft van Cleef Label gegründet in Hamburg. Da kam fast gleich das Ketka-Debüt raus, die ja auch Oasis referenzierten mit dem Tag, an dem wir uns We're Gonna Live Forever auf die Oberschenkel tätowierten.
Na? Kleine Gänsehaut gerade gekommen, als du das zitiert
hast. Ah. Und zwei weitere Alben gab, seitdem ein, wie sagt man in England so schön, indefinite hiatus, würdest du es auch so sagen?
So heißt das.
Ja, ja, oder? Also eine Pause auf unbestimmte Zeit. Also ein offizielles Ende von Tomte gab es ja nie, oder?
Der Sänger kann ja die Band nur auflösen.
Und oh, hat er nicht gemacht.
Nee, hat er nicht. Aber das ist, ja, das Thema Tomte ist obsolet. Also
alles klar. Genau, ist ja auch nicht so dramatisch, weil es gab drei Soloalben von dir bisher.
Richtig.
Das aktuelle Junkies und Scientologen erschien im vergangenen Jahr, 2019. Und neben der Musik hast du auch immer schon gerne und viel geschrieben. 99, 2000 glaube ich, erschienen die Tokotronic-Tagebücher, Tour-Tagebücher. Dein erster Roman 2015, Sophia, der Tod und ich. Und 2019, im vergangenen Jahr, hast du in derselben Kiwi-Reihe über die Toten Hosen geschrieben, also in derselben Reihe,
die
Anja über Take That geschrieben hat. Auch da schließt sich ein Kreis. Wir schließen so viele Kreise, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie aufmachen in diesem Podcast.
Wir sind in so einer Bubble unterwegs.
Ja, genau.
Sabbelbubble.
So, apropos Sabbelbubble. Was ist deine erste Erinnerung an Oasis?
Der Tomte-Schlagzeuger Timo Bodenstein, der mit der Glatze, immer noch guter Freund von mir, der hat Zivildienst gemacht im Albertinenkrankenhaus in Hamburg. Ist das Stelling? Nee, das ist nicht Stelling, das war da draußen. Scheiße, Nerdtum.
Bestimmt jemand bei Instagram. Und,
viele Grüße. Ich respektiere die Zeit, die du damit verbringst.
Einer muss es ja tun.
So, Bodenstein, Zivildienst und so. Mega geil, ne? So Zivi-Buden gehabt und sowas. Und da hat er zwei Leute kennengelernt. Michael Bodenmüller und Hanno. The Nachname has protected the innocent. Und Hanno. Und Hanno lief damals schon rum, wie aus dem NMI entsprungen. Und so, also ein völlig verrückter Typ, ne? Bier und Männlichkeit gemischt und dann durch die Gegend geschüttelt. Und der ist so, na, wir gehen heute Abend zum Oasis-Konzert ins Lungen. Und ich so, zu was? Mann, Oasis, das wird das Größte auf der ganzen Welt. So, und dann war der bei Lungen, danach war der noch verrückter und sowas. Und das ist eigentlich so meine allererste Erinnerung an Oasis.
Und warst du gleich angefixt?
Nee, ich genieße das immer sehr, dass ich immer relativ spät erst auf den rollenden Zug aufspringe. Die Strokes habe ich so richtig erst mit der dritten Platte gehört. Mhm. Interpol auch erst mit der, wo der Löwe zubeißt, mit der Platte und sowas. Und bei Oasis war das dann wirklich erst mit der Live-Platte Familiar to Millions, wo ich dann so dann da war.
Irgendwie. Das ist erstaunlich, du warst dann noch später als ich dann. Das wusste ich nicht.
Wann warst du denn dran?
Dazu gleich, dazu, da muss ich weit ausholen.
Man hat es natürlich mitbekommen und so, aber das ist zum Beispiel einfach, es gibt einfach eben diese schönen Momente, zum Beispiel als ich das erste Mal Alles Neu von Peter Fox gehört habe im Radio, weiß ich noch ganz genau, auf Radio Fritz und ich so, bitte lass es nicht den Seed-Sänger sein, bitte lass es nicht den Seed-Sänger sein, bitte lass es nicht den Seed-Sänger sein. Das war Peter Fox und Team und Alles Neu. Ich so, oh mein Gott, es wird ein Superhit und es wird dieses Land verändern. Also hört sich jetzt negativ an, aber natürlich freut man sich total für den und für diesen großen künstlerischen Entwurf. Und so war das eben auch, als ich das erste Mal Wonderwall gesehen habe mit diesem fantastischen Video, da wusste ich eben einfach, das wird ein riesiges Ding.
Du solltest recht behalten.
Ja.
Da war sie ja sogar schon riesig. Also weltweit.
Stimmt, nicht,
das war ja schon.
Das musste sich ja nicht erst mausern oder so.
Ja, in England war es da ja schon so groß wie die königliche Familie.
Ja. Das ja, aber eben die Großheit des Songs sozusagen. Ja. Das ist wirklich, also das wird in 40 Jahren wird das noch auf NDR 2 laufen.
Ja.
Das ist
ja
ein großer Song.
Wie hast denn du den 27. September 2019 erlebt? Das ist der Tag, an dem Charts veröffentlicht wurden von Alben, die in der Woche zuvor erschienen sind. Nämlich deins, dein aktuelles Junkies und Scientologen und das zweite Soloalbum von Liam Gallagher, Why Me, Why Not. Du warst auf 2, Liam auf 3. Wie fühlt sich das an? Das eigene, also du bist kein Liam-Fan, aber trotzdem hat das ja, in dieser Woche hast du Oasis als der Oasis Ultra überholt.
Geschlagen.
Genau.
Ich habe nur, also es ist immer noch so, dass ich mich freue, wenn ich mein eigenes Gesicht in der Straße sehe. So Plakate, weil ich weiß, dass wir das, also Markus Wiusch muss das bezahlen, damit ich hänge. Das ist ein Gefühl, was nicht langweilig wird sozusagen. Und ab und zu hing eben einfach meine Fresse neben der von Liam Gallagher und dann habe ich mal gedacht, so, ob man das mal Twitter so wurde gesagt, hey, viele Grüße aus Herr Moor. Aber das ist, naja, das, da ich bin Kunst und Sportlichkeit. Das sollte nichts miteinander zu tun haben und sowas. Da kann man jetzt drüber reden, wie gut ich Liam Gallagher künstlerisch finde oder wie schlecht ich ihn finde. Aber eben, das hat mich einfach nur gefreut, dass nach dieser langen Arbeit für Junkies und Scientologen, dass Leute das so toll finden, dass wir auf Platz 2 in den Charts waren. So.
Der Vollständigkeit halber, auf Nummer 1 war Shirin David.
Ja.
Ist Super Size.
Gerecht.
Ja, voll okay so.
Und danach Blink-182, wie ich gerade rüberspicke.
Ja, stimmt, 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 stimmt. Die waren auch viel plakatiert.
Travis Barker, ne? Holst du Amerikaner? Lege ich mich fest. Einer
Holst du?
Boah, das ist sehr dumm, ja, so Waffennase und.
Und als Drummer über- oder unterschätzt?
Toller Schlagzeuger. Ich finde Lars Ulrich besser, aber.
Auch kein
Metallica, glaube
ich. Auch kein so angenehmer Zeitgenosse.
Wirklich, Lars Ulrich, hast ein Interview, Noel Gallagher mit Lars Ulrich. Es ist wirklich ganz
süß, wie die sich unterhalten. Die lieben einander, ja. Das ist ja so lustig, wirklich. Was es für Allianzen gibt.
Also Rockstars unter sich.
Wo Oasis ja sich vollkommen ausgeschlossen haben von Anfang an, ja, nur wir und No Oasis, so als die einzig relevanten Bands. Dann aber so eine komische Allianz mit Pearl Jam, kurzzeitig. Ich glaube aber auch nur so aus taktischen Gründen, um die USA dann doch noch zu breaken im neuen Jahrtausend. Und immer mit Lars Ulrich. Also, wo die Liebe hinfällt.
Ich weiß es nicht, damit Lars Ulrich habe ich auch schon. Ist ja auch ein wahnsinnig gehasster Typ und alle machen sich darüber lustig, wie schlecht er Schlagzeug spielt. So schlecht kann es offensichtlich nicht sein. Obwohl ich bin auch ein schlechter Sänger, bin trotzdem hier. Ne? finde ich ganz so. Was ich so schön finde, also kleine Watch-Empfehlung von mir: das Interview eingeben, mal einfach mal bei Google. Lars Ulrich, nicht der Radfahrer. Und Noel Gallagher ist ein ganz schönes Interview und das ist eben einfach toll. Ich meine, wie alt ist Lars Ulrich jetzt? Irgendwie Mitte 70 und sowas. Der liebt einfach, er liebt Musik. Ne? Der ist ganz aufgeregt und ist ganz in dem Moment und freut sich, dass er mit seinem Kumpel Noel Gallagher über Musik reden kann und sowas. Und wenn jemand in diesem Alter mit dem Bankkonto und mit dem, was er schon erlebt hat, wenn bei dem immer noch das Feuer in den Augen brennt, weil er sich über das freut, was er gerade macht, Digga. Wo kein Richter, da kein Urteil, finde ich immer spitze.
Es ist, glaube ich, auch nicht für den gemeinen 46-Jährigen vorgesehen, mir jetzt so gegenüber zu sitzen, wie du es gerade tust. Also mit einer Geilheit auf dieses Oasis-Thema. Das ist ja auch eine Faszination, die einen dann auch nie loslässt.
Aber ich muss eben einfach auch sagen, das, was ich jetzt mache und sowas, ne, das habe ich mir hart erkämpft. Ja. So, das habe gesagt, mit 21 so, ich möchte gerne irgendwie Künstler werden und dann habe ich das durchgezogen. Und wenn man das dann geschafft hat und sagt, jetzt langweilt es mich aber und irgendwie die Flamme lodert nicht mehr, dann finde ich das eben einfach, ehrlich gesagt, finde ich es erstmal schwach.
Und unmännlich. Trotzdem ist es, glaube ich, eine Kunst, egal was man macht, jahrelang unzynisch tun zu können. Wir sprachen im Vorfeld darüber, dass du ja auch dich neulich mal mit Nils Buckelberg trafst, den wir auch als Gast hier hatten. Da haben wir alle geschwärmt, wie unzynisch er irgendwie seit Jahren in dieser Branche agiert. Wie du das jetzt auch tust, wie so viele tun. Es ist nicht selbstverständlich, dass man nicht nach Jahren, ob das hier in der Musikbranche ist oder ob man 20 Jahre irgendwo in einer Bank arbeitet, irgendwie das nicht mit einer gewissen so ein bisschen nach unten herab zu betrachten.
Ja, aber Zynismus ist auch wirklich so die Angst der Pseudo-Eloquenten.
So. Das verstehe ich nicht. Das klingt aber gut. Ich würde sagen, das Leben ist zu kurz für Zynismus. Oder wenn man die Möglichkeit hat, sich über irgendwas zu freuen, sollte man doch eher seine Zeit damit verbringen.
Ich weiß es nicht so. Also die Freude darüber, dass ich gerne alleine bei mir betrunken in der Küche Turbostart höre und dass mir das ein großes heimatliches Gefühl in dieser nervigen Stadt gibt und sowas. So, ich muss diesen Gedanken teilen. Und wenn dadurch 5 Leute mehr mal auf ein Turbostadt-Konzert, ist das, aber ich kann ich empfinde das als eine undeutsche Begeisterung über andere Sachen und das zu teilen, empfinde ich als notwendig. Mhm. Und ich finde, das gehört sich einfach auch so. Und so und dieses so von wegen so, ja, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Oh Gott, ist das uninteressant.
Stefan,
ja.
Was ist denn dein persönlicher Bezug zu der Band, über die wir heute reden?
Da gibt's wahnsinnig viele. Ich fange, glaube ich, mal damit an, wie es auch bei mir losgegangen ist, nämlich auch spät. Also ich hatte auch den Nachteil, dass ich für so Definitely Maybe und alles auch noch zu jung war. Da war ich gerade noch so 12, 13 so, als es wirklich losging. Da musste ich mich gerade mal so von Guns N' Roses loseisen und hatte dann noch erst Blur für mich entdeckt. Ich glaube, so ging es bei vielen los, weil ich, glaube ich, poppiger waren, die waren für mich auch eher so, also mit denen konnte ich mich nicht identifizieren, weil die einfach außer dem Schlagzeuger wahnsinnig gut aussehend waren. Aber das waren halt auch so Dandies eher so, und Oasis, die waren mir, die hat man natürlich mitbekommen, so wenn man sich für nichts außer Musik damals interessiert hat. Die waren mir aber erstmal zu kerlig so, dann wusste ich damals auch schon zu viel über die Beatles, um mir nicht ständig zu denken, ah, das haben sie aber daher und daher und diese ganzen Anspielungen. Und dann hattest du diese wahnsinnig kreativen und originellen Blur auf der anderen Seite, und da waren mir Oasis auch irgendwie zu stumpf und die waren dann auch zu schnell zu groß. Also ich weiß noch, dass es so einen Moment gab, wo da war Fußball-Europameisterschaft und das ZDF hat sich damals erdreistet, Don't Look Back in Anger als offiziellen Song irgendwie dazu zu nehmen, wo ich gedacht habe, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Dieser Song hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Da geht es jetzt nur darum, dass sich jeder an diese Band ranwanzen will, also sogar das ZDF so. Und dann, spätestens dann hatte ich dann irgendwie so gedacht, da ist kein Distinktionsgewinn möglich, wenn ich jetzt auch zum Oasis-Fan werde, weil die einfach zu groß waren. Und der Schlagzeuger hat immer das Gleiche gespielt und der Liam war mir zu blöd und ist es bis heute noch und so.
Und kommerziell Mainstreamiger, ganz kurz, wurden sie aber in Deutschland nicht, oder?
Ja, doch, Wonderwall und alles so, das hatte dann ja wirklich aber jeder.
Aber ZDF und Titelmelodie, also größer kann es ja nicht werden.
Ja, eben, also es war dann zu Mainstream, sogar für Deutschland, obwohl die da auch nie so ganz funktioniert haben, wie man jetzt
Sie sind, glaube ich, nie bei Wetten, dass aufgetreten, oder?
Nein, sowas ist ja völlig undenkbar. Also solange
aber wir sind, hey!
Genau, solange man Jennifer Rush noch anrufen kann, kommt die zu Wetten, dass und...
Oder Michael Jackson.
Oder Joe Cocker, genau. Und dann ging es, glaube ich, irgendwann los, dass ich mal auch später ich habe die Be Here Now, die habe ich mir damals gekauft in Wien im Virgin Megastore.
Entschuldigung, ich muss immer Be Here Now einmal laut sagen.
Ah, von wem war das?
Lotto Kinkal. Respekt, genau. für einen HSV von mir.
Da stand ich damals in der Schlange, da gab es so einen Mitternachtsverkauf, mein erster Urlaub ohne Eltern, und ich dachte einfach, das ist so ein Beatlemania-artiger Moment, auch wenn ich das gerade blöd finde, eigentlich so, ich will da dabei sein, so, ich will Teil einer Jugendbewegung sein. Ja. So. Und da habe ich mir das gekauft, ähnlich wie parallel am selben Tag Pete Doherty in England, da gibt es ja dieses legendäre Video, wo ein MTV-Moderator ihn sieht in der Schlange, natürlich nicht wissen, dass es später Pete Doherty wird und ihn zu seiner Meinung über Aces fragt, und er eine derart scharfsinnige Analyse irgendwie bringt, dass ihm da mehr oder weniger vor laufender Kamera angeboten wird, eine Sendung auf MTV zu haben. Und auch er sagt...
Das waren die 90er.
Da ging das noch. Und sogar der sagt dann später, der wurde dann immer wieder mal auf diese Szene angesprochen, also seine erste Appearance im Fernsehen, dass er eigentlich gar nicht so Oasis-Fan war eigentlich, aber halt auch so, dass es so eine Mania war, dass man gar nicht anders konnte. Kaufe ich mir also Be Here Now, finde es nicht so cool, und irgendwann habe ich dann auf einem Ramschtisch wenig Taschengeld, damals gab es Definitely Maybe, und da bin ich dann sogar noch mit der, so eine Anhörstation, wie es damals noch gab. Und es war, glaube ich, die erste Sekunde von Rock'n'Roll Star. Dieser erste Gitarrenton, der schon so unfassbar viel Feedback drauf hat, wo es mir wirklich die Nackenhaare aufgestellt hat. Und ich wusste, dass jetzt habe ich mich vollkommen verliebt. Bevor auch nur irgendwas beginnt, bevor die Drums einsetzen, nur die allererste Sekunde vom allerersten Album. Und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal von Kollegen, zum Beispiel von Jochen Overbeck vom Musikexpress gehört, dass bei ihm auch damit irgendwie losging. Und dann wusste ich auch, ich werde dieses ganze Album lieben und so. Und dann konnte ich auch auf einmal so diese Liebe zulassen, die bis dahin zu verkopft war. Ich habe mir halt Oasis auch immer so schlecht geredet, so zu stumpf, zu blöd, zu immer das Gleiche und so. Aber irgendwie war schon irgendwas in mir, also es schlug schon ein Herz, und auf einmal konnte ich das alles zulassen, mich vollkommen für diese Band zu begeistern. Das war dann allerdings schon zu spät. So, dann kam die Standing on the Shoulder of Giants als nächstes raus, die ja nicht so gut war, aber ich habe die verteidigt bis aufs Blut, wie gut die doch eigentlich ist und so. Und dann ging es erst los. Und dann bin ich irgendwann Musikjournalist geworden, und dann hatte ich auch noch sehr viele tolle persönliche Momente mit dieser Band. Also ich bin denen dann oft begegnet. Zum ersten Mal erst habe ich Noel getroffen, damals im Headquarter noch in London, als seine erste Soloplatte rauskam. Und das war sehr interessant, weil da so ein, also erstmal ich natürlich super nervös in den heiligen Hallen von Noel, und da lag ein NME-Cover mit Liam drauf. Und ich sag zu irgendeiner Assistentin da, you might want to flip that. Nicht, dass Noel das sieht. Und dann sagt die, nee, der Liam kommt ja später rein. So, die sind ja geschäftlich völlig miteinander verbandelt, damals noch selbes Management und alles. So, die sehen sich ständig. Also das, da ist mir erstmal wirklich aufgefallen, dass diese Rivalry, die es ja angeblich bis heute gibt, zu einem sehr großen Teil natürlich inszeniert ist. Also dass die so geschäftlich miteinander verwandelt sind, dass die sehr viel miteinander zu tun haben und im ständigen Austausch. Das wird ja auch immer anders nach außen hin dargestellt. Und dann gab es mal einen Moment, da hatte ich Andy Bell zum Interview in so einer in einem Hotelflur zu BDI-Zeiten. Und dann kam aus dem Fahrstuhl, gerade von einem Spa, glaube ich, Liam Gallagher raus mit so einem weißen Bademantel, so wie im Little by Little Video, ja. Wird ja auch auf einmal so in diesem gleißenden Weiß irgendwie so wie der Messias erstrahlt und kommt so an mir vorbei und ich kannte ihn schon, weil ich auch davor schon interviewt hatte und er konnte sich an mich erinnern und hat mir dann auf seinem Handy Bilder von seinen Dackeln gezeigt, dass er jetzt eine Dackelzucht macht, die natürlich die größte Dackelzucht der Welt werden will wird und so. Und so hat man sich über die Jahre immer mal wieder begegnet. Der absolute Höhepunkt war, dass ich bei meinem letzten Noel-Interview, das war dann nur noch am Telefon, ihn am Schluss einfach gefragt habe. So, da hatte ich gerade wurde mein erster Sohn gerade ein Jahr alt und ich wollte ihn einfach wir haben so eine Zeitkapsel für ihn zusammengestellt mit Grüßen von jetzt, die er aber erst dann bekommt, wenn er 18 wird, wenn er volljährig wird. So, und da habe ich einfach die Chance genutzt und Noel gefragt, ob er einfach Happy Birthday für ihn sagen will. Und das auf einen USB-Stick und da rein. So, also wenn ich sowas von meinem Vater bekommen hätte, wie John Lennon irgendwie alles Gute zum Geburtstag sagt. Und
lass deinen Sohn mal in 18 Jahren einen USB-Anschluss finden. Ja,
deswegen, um diese Aufnahme zu konservieren, habe ich mich dazu entschieden, die auch in dieser Sendung jetzt vorzuspielen, die ja nicht so persönlich ist, weil der kennt mein Sohn natürlich nicht. Aber dann hat es nochmal mehr Möglichkeiten, das bewahrt zu werden. Und es erklärt auch sehr gut die Figur Noel Gallagher, der ja immer als wahnsinnig arrogant immer noch dargestellt wird. Aber hört euch das mal an. Ich habe ihn einfach nur gefragt, ob er Happy Birthday Jonathan in dem Fall irgendwie sagen kann. Und das ist, was er aufgenommen hat.
Hey Jonathan, this is possibly the most important man that ever fucking lived in the music business. I am so fucking good. It's unbelievable. Your father idolizes me. He idolized me as a young man. He will idolize me as an old man. And he will, with any luck, have passed on that adulation to you. So here's to you, Jonathan. Happy birthday. Don't get too drunk. Don't get too high. Everything in moderation. And remember, keep the faith. See you later.
Das war Noel Gallagher zum ersten Geburtstag von meinem Sohn. Wie soll ich denn diesem Mann nicht vollkommen erlegen sein? Fabian, wie ging es bei dir mit Oasis los? Entschuldigung, TS, bitte.
Bei mir, wegen Interviews und sowas, ich glaube, es war fürs Intro-Magazin. Die haben mich für irgendeine, ich glaube, vorletzte Oasis-Platte auch nach London geschickt. Hm. Und dann, es steht bei Wikipedia immer noch, hat auch mal als Musikjournalist gearbeitet. Ich werde so häufig darauf angesprochen. So, und ich habe einfach, glaube ich, so 4-5 Artikel geschrieben. Und
ja, aber wenn die super sind, die Sex Pistols hatten auch nur ein Album.
Egal. So, und auf jeden Fall. Und ich bin halt, also, bin kein Musikjournalist und ich bin der schlechteste Interviewer auf der ganzen Welt. Bin also hingefahren, habe ihm eine Flasche Astra mitgebracht, irgendwo St. Pauli-T-Shirts, kleines Geschenk mäßig. Er so, was? Okay, danke. Und ich hatte nur Ja- oder Nein-Fragen. So, ist die B-Seite von der Single nicht so gut, dass sie auch aufs Album hätte kommen können? Liam, yes. Okay, nächste Frage. Fandet ihr das Konzert in der Columbia-Halle in Berlin auch so geil? Yes. Dann hat er ab und zu, also einfach nichts verstanden.
Ist aber geil zu transkribieren.
Habe ich noch links gesehen, transkribieren, sowas habe ich nicht gemacht. Dann habe ich links noch gesehen, dass mein Minidisc-Aufnahmegerät nicht funktioniert. Ich so, Digga, auf jeden Fall. Hatte eine halbe Stunde, nach 20 Minuten, ich so, Diggi, das war's eigentlich schon mit meinen Fragen. Er so, du bist der erste Journalist, der vorher fertig ist. Ich so, geil, Digga. So, ich hau jetzt wieder ab. Nee, tschüss, du Arschloch. An einem Tag, die wollten mir auch noch ein Hotel in London bezahlen. Ich so, nee, ich flieg wieder nach St. Pauli zurück.
Direkt auf der Reeperbahn gelandet.
Aber die zum ersten Mal sehen, so leibhaftig, wie war dein Eindruck? Also ich habe das erstmal gar nicht verstanden, dass diese Postergestalt auf einmal so in Fleisch und Blut vor mir sitzt.
Ja, das ist eine Sache, die für mich immer noch schwierig ist, wenn ich Leute treffe, die ich liebe, künstlerisch. Das ist schon heftig. Ich finde da, also alles andere passt nicht zu meinem Charakter, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn man mit Andreas Gorski zusammen Düsseldorf gegen St. Pauli guckt, dann ist das schon ein bisschen komisch. Digga, ich habe auch ein Foto gemacht.
Hast du noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, so Meet Your Idols lieber nicht?
Nee, also das ist mein Freund Tim Wermeling und sowas. Den habe ich mal gefragt, der hat mal bei Universal Music gearbeitet. Und habe ich mal gefragt, Tim, mit welchen Künstlern arbeitest du am liebsten zusammen? Also, das kann ich dir genau sagen. U2, Metallica, das dritte große und Bon Jovi. Meinst du, die Leute sind so dermaßen am Schnissel seit Jahrzehnten, so da gibt's keine Unfreundlichkeit, das wird professionell durchgezogen, die freuen sich, dass sie Musik machen dürfen und sowas, ne, die waren in diesem Grill Royal da irgendwie sowas, sitzt da U2, neben da glaube ich Frank Brinkmann von Universal und Bono fragt, wo ist denn Tim? Ja, der Tim sitzt da hinten an dem Tisch, Bono. Wenn der für uns arbeitet, dann ist der mit uns am Tisch zusammen. Tim, rüber, hinsetzen. Und deswegen macht man, glaube ich, so unangenehme Erfahrungen macht man nur so mit Künstlern, die gerade am Starten sind, die unsicher sind und die sich so positionieren wollen. So, und das ist eigentlich, also alles, was eine Million auf dem Konto hat und schon vor mehr als 10.000 Leuten gespielt hat, ist eigentlich in meiner Erfahrung sehr, sehr nett.
Wenn man direkt an die rankommt, meistens sind es ja dann die Managements, die so eine Schutzmauer aufbauen.
Ja, Rainer Ott zum Beispiel.
Seit 100 Jahren für euch im Dienst, glaube ich.
Nee, ja, das, ich meine, manchmal ist das eben einfach, ich, zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, als wir vor 15 Jahren mal bei Rock am Ring gespielt haben und Morrissey auftreten sollte. Keiner weiß, was er da sollte, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Und dann irgendwie so, da steht Flipper rum, wie die ganze Zeit am Flippern für Umme und sowas. Und dann irgendwie Morrissey den ganzen Tag nicht da. Und wir so, hey, warum ist Morrissey nicht hier? Uncool, Bier ist so umsonst und sowas. Und dann kam das Management an und dann hat ihm gesagt, so, ja, ihr müsst jetzt aufhören zu flippern. Morrissey will das nicht. Wir so, was, Digga? Und sowas. Und heutzutage kann ich natürlich verstehen, dass man so junge, dumme Idioten wie uns das Flippern verbietet, wenn man ein bisschen Ruhe haben möchte vor dem Auftritt. Das finde ich schon ganz
gut. Aber man gratis flippern, man muss.
Ey, gratis flippern! Ja. Würde ich machen, wenn ich Millionär wäre. Ich glaube, so ein Flipper mieten kostet so 350 Euro. Sowas Neues.
Kann man den nicht bei eBay günstig schießen?
Das, es sind so viele Relais da drin. Da würde ich, glaube ich, einen Monat später am Stromschlag sterben, wenn ich mich selber mit dem Lötkolben da drunter legen würde.
Tragischer Tod, aber auch eine gute Geschichte.
Ja, Markus, schön, dass du hier bist im Podcast. Erzähl mal, wie ist Thies gestorben?
Oder mit so einem Pinball im Kopf geschossen. meine Geschichte ist ganz kurz so, ich sage es dir zu sagen. Das wird dann der letzte Satz sein, den ich in dieser Folge sage. Whatever. Ich glaube, damals im Musikfernsehen gehört. Bin mir nicht sicher, wo zum ersten Mal, die Single gekauft, nach Hause damit gegangen, hab damals noch unter anderem mit meiner Cousine unter einem Dach gewohnt, so alt wie ich.
Die hat ein bisschen heiß, den Satz irgendwie.
Ja, ja.
Ich habe mit meiner Cousine unter einem Dach gewohnt, wir haben zusammen Whatever gehört.
Ja, nee, das, warte, der Satz ist ja noch nicht zu Ende. Sie hat nämlich Take That gehört zu der Zeit, die ich erstmal doof und uncool fand, aber schnell die Meinung änderte. Ihr hört bitte jetzt alle in die vorherige Folge rein, vielen Dank. Und ich kam mit dieser Single nach Hause, habe das angemacht und habe das schnell nachgesungen, wie man das halt so macht mit, wann kam die raus?
94, zum Weihnachtsgeschäft.
Mein Gott, da war ich halt 13, so, da fing man gerade an, sich irgendwie überhaupt ein bisschen ernsthafter mit Musik zu beschäftigen, also ich zumindest, war so ein Spätzünder. Es gibt ja Leute, die behaupten, die haben schon mit 8 irgendwie die Beatles rauf und runter gehört.
Ja, ich.
Ja, ihr beide wahrscheinlich so.
Nee,
ich überhaupt nicht. Und dann habe ich das immer schön nachgesungen zu Hause und immer schön so schon, da damals war schon dieser Signature-Move von ihnen, so die Hände verschränken, ne? Ja. Und so und Parker an und so. Das habe ich dann so Mini-Playback-Show-mäßig so ein bisschen zu Hause nachgemacht. Meine Cousine fand es cool, sie war die erste und letzte Person, die es cool fand. Ich habe es danach nicht ernsthafter verfolgt. Und ja, danach habe ich Oasis eigentlich immer gerne gehört, aber nie so. Also nicht andersweise so, wie ihr das erzählt. Ich bin dann, hört euch die Grunge-Folge an, ich habe dann eher lieber so Pearl Jam gehört und sowas zu der Zeit. Oasis.
Aber das, ich finde eben, das ist eben, das ist mir eigentlich fast egal, worum es geht, aber die Aktigkeit der Dinge und sowas. Ne? Ich weiß einfach noch, okay, ich war auch ein bisschen in der Nähe, geografisch jetzt, ich weiß das noch, wie das war, als die erste Tokotronic rauskam. Am Tag danach haben alle Leute Trainingsjacken getragen. Wir alle sind zu Humane und haben gesagt, ich hätte gerne eine Trainingsjacke. Und vorne sind die Haare dann länger geworden und sowas. Und das war einfach, das war so schön damals, als Tokotronic rauskam. Man konnte das nicht glauben, dass eine deutsche Band so einen Sound macht und sich so gibt und so ist. Dieses, dieses, es gibt eine tolle Stelle im, in dieser Springsteen-Biografie, die ich eingelesen habe, der meinte so, wir haben alle die Ed Sullivan Show geguckt, als die Beatles aufgetreten sind, und am nächsten Tag ist eine andere Sonne aufgegangen. Mhm. Und so ist es mit Tokotronic auch gewesen, dass da plötzlich eine Weichheit in unser Leben war und eine Soundtrack für eine diffuse Getriebenheit. Und das konnte man sich dann wie eine Uniform anlegen und dann war man das einfach mit und so. Das war fantastisch. Und eben, was du sagst, diese Oasis-Haftigkeit eben von wegen so, es gibt Fotos von mir, ne? Ich wollte diese Frisur haben und ich sah aber wirklich, ich habe es schon häufiger, ich sah aus wie eine traurige Hausfrau. So, und weil ich auch mit Produkt mich nicht so gut auskenne, aber hinten waren die Haare länger an den Seiten auch und sowas. Und es sah grauenvoll aus, aber ich konnte da irgendwie mitmachen, Trainings, also dann andere Trainings, teurere Trainings tragen. Mhm. Und irgendwie so eine, ja, das nennt man so Lädhaftigkeit und sowas. Und das finde ich kulturell einfach immer noch faszinierend, wie dann ja die Aktigkeit von Künstlern dann dazu treibt, dass alle da mitmachen können.
Was das damals noch ging, und damals haben es dann auch alle gleichzeitig mitbekommen. Heute gibt es diese Gleichzeitigkeit nicht mehr. Und ich sprach mit Joachim ja auch in der ersten Folge schon so darüber, dass so viele Untergenres überhaupt diese möglich waren. Diese
Massenbewegungen, ja. Ach, ich weiß so nicht, diese bescheuerten Gucci-Taschen werden ja schon getragen wegen Capital Bra. So, das ist der hat diese Tasche und die Leute kaufen sich da auch irgendwas mit der Farbe grün, was sie sich umhängen. Ist aber nicht so geil wie eine Trainingsjacke.
Möchte man also immer noch Teil einer Jugendbewegung sein, als Jugendlicher?
Das kann ich ja nicht beantworten.
Können wir alle nicht beantworten. Jetzt sind wir aber schon längst mittendrin und ich möchte mich deswegen jetzt vermehrt zurücklehnen mit Cigarettes und Alkohol oder
bleib bei uns.
Korn und Spreit wäre jetzt auch ganz gut. Genau. Erzählt mir und den Hörern nochmal ein bisschen was,
um
alle nochmal abzuholen, so ein bisschen kurz Bandgeschichte, damit jeder weiß, über wen wir hier eigentlich reden, wenn Leute, die Oasis gar nicht so sehr kennen, überhaupt noch jetzt dabei sind.
Das würde ich jetzt einfach mal
auf keinen Fall. Also wenn die Leute die ganze Zeit im Internet sind, dann können sie auch mal kurz Wikipedia durchgehen.
Genau, also es geht jetzt nicht darum, von Anfang an irgendwie zu erzählen. Man muss ja auch ein gewisses Interesse kann man ja voraussetzen, wenn man auf diese Folge hier klickt. Das heißt, man weiß die groben Sachen hier eigentlich schon. Ich habe mir jetzt nur noch ein paar Sachen rausgepickt aus der Biografie, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, die ich interessant finde. Nämlich
haben wir ganz kurz, Entschuldigung, die schon geteasert, dass Tees diese 10 oder 11 Songs dabei hat.
Das haben wir noch nicht gemacht, nee.
Dann bleibt dran, weil wir haben Tees gebeten, seine, wie hast du es genannt, 10 Lieblings-Oasis-Songs?
10 Lieblings-Songs. Genau, der Oasis-Gospel according to Tees Ullmann.
Und so viel können wir verraten, es sind nicht die offensichtlichen
Antworten. Das wird überraschend, ja. Das wird überraschend. Ja.
Stay tuned.
Okay.
Was, glaube ich, nicht hinlänglich bekannt ist, dass die beiden, also Liam und Noel, die haben ja noch einen älteren Bruder, Paul Gallagher. Mhm. Das ist von daher interessant, weil Liam mit dritten Vornamen auch Paul heißt. Also das ist den Eltern gar nichts mehr eingefallen. Liam heißt William John Paul Gallagher. Also John Paul natürlich so katholisch, wie es irgendwie geht. Aber dann halt auch John und Paul, also als Beatles-Fan. Dann bist du jetzt aber was für ein Leben hat Paul Gallagher, wenn dein jüngerer Bruder als der John Lennon seiner Generation gefeiert wird und dann noch jüngere Bruder das Sexsymbol einer Generation und du bist halt Paul Gallagher und wirst immer nur über deine Brüder ausgefragt. Also interessante Biografie.
So eine Art hat er nicht auch sogar mal über ein Buch geschrieben.
Ja. Genau. Was soll er denn auch sonst tun?
Ja, ach.
Der DJ dann teilweise legt halt dann so Britpop auf und so und hat also viel mehr weiß ich
über nicht. Ja, wenn bei mir nicht mehr läuft, mache ich so Catcar-Partys.
Genau.
Warte, stelle ich mir mega gut vor.
Alles so im Baloo-Kostüm und so.
Ursprünglich hieß diese Band The Rain und das finde ich interessant, weil da waren Neulich ja noch nicht dabei und diese ständige Vorwurf, dass so Oasis ja nur die Beatles kopiert hätten, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn wo klingen denn Oasis, die klingen nie nach dem roten Album, die waren aber auch nie verrückt genug, um wie das blaue Album irgendwie zu klingen, also außer The Rain, also dem Beatles-Song Rain, der erste mit den Rückwärtsspuren, den kann man von mir so als Blueprint bezeichnen für sehr viele Oasis-Songs, die nachher kamen, aber sonst, außer diesen ständigen Anspielungen und Zitaten und Lyrics verweisen in den Songs, sehe ich eigentlich sehr wenig direkte Bezüge zu den Beatles. So, erstmal hießen die The Rain, da war Liam schon dabei, da war Bon, da war Liam noch nicht dabei, da war erst ein ganz anderer Sänger dabei, Chris Hutton, und der Bonehead, der damals schon Rhythmusgitarrist war, hat dann Liam reingebracht, weil sie mit diesem Chris Hutton nicht zufrieden waren. Also eigentlich hat Bonehead diese Band gegründet und dann hatten die ihren ersten Auftritt 91 im Boardwalk in Manchester. Da war auch Noel schon dabei, der damals ja Roadie für die In Spiral Carpets war, diese Band gesehen hat, nicht so begeistert war, aber selber schon sehr viele Songs dabei hatte und zu einer der nächsten Proben ging und sagt, pass auf, wir übernehmen diese Band. Ich übernehme diese Band jetzt. Ich bin, so will sie die Legende. So, ich schreibe alle Songs. Ich bin der ganz klare Anführer und wir haben ein massives kommerzielles Interesse, diese Band. Und so war es dann auch. Und da liegt nämlich auch so schon das erste Geheimnis am weltweiten Erfolg dieser Band. Der hat dann den Bassisten, der hat dann dem Gitarristen Bonehead und dem Bassisten Paul McGeegan klare Vorschriften gemacht, was die machen sollen. Also nur noch Barre-Akkorde, also nur noch Power-Chords spielen und als Bassist nur noch die jeweiligen Grundtöne von dem Akkord spielen. Das heißt, alles total simplifizieren. Also was Nirvana ja auch schon gemacht haben, auf Nevermind sind ja auch nur Power-Chords drauf und die Sex Pistols auch. Also so die mit die großen Vorbilder ja auch, Oasis waren ja Nirvana, also Noel ist ja Nirvana-Fan, das wird ja immer auch gern fälschlicherweise anders behauptet, die Sex Pistols hatten ihr erstes Album ja auch ganz anders aufgenommen. Da war ja ein sehr versierter Bassist dabei, Glenn Matlock, und der hat dann irgendwelche verrückten Bassfiguren gespielt, bis dann der Gitarrist Steve Jones übernommen hat und die Bassspuren nochmal eingespielt hat, ohne Bass spielen zu können, nur die Grundtöne irgendwie so runterhämmern, also es noch eingängiger zu machen. Und so haben die Sex Pistols funktioniert, so haben Nirvana funktioniert und so haben auch Oasis funktioniert, indem sie einfach sehr die Musik aufs Wesentliche heruntergebrochen haben. Das erklärt, glaube ich, auch schon mal sehr viel, wie es dann weiterging. Nur noch kurz zum Anfang. Erster Auftritt dann tatsächlich, wo sie ihren Plattenvertrag unterbekommen haben, in Schottland. Da waren sie eingeladen von der Band Sister Lovers, deswegen später auch die B-Seite My Sister Lovers aus der My Sister Lover aus der Behirnau-Zeit, im legendären King Tut's Wawa Hut Club in Glasgow. Da waren sie allerdings nicht auf der Gästeliste, sondern mussten sich erstmal irgendwie reinparasiten. Da sieht die dann Alan McGee, der Chef von Creation, also der Chef von My Bloody Valentine und Jesus and Mary Chain und Primal Scream, nimmt die unter Vertrag. Dann, ungefähr zur selben Zeit ging es auch, was auch den Erfolg dieser Band erklärt, ist diese Sloganhaftigkeit in allem, auch dieses wahnsinnig einfache, einprägsame Logo. Das ist nämlich ein Mix aus dem Adidas-Logo und dem alten Label-Logo von Decca. Decca, die Plattenfirma, die die Beatles abgelehnt hat, am selben Tag aber die Tremolos unter Vertrag genommen hat und deswegen die Rolling Stones unter Vertrag genommen hat. Das sollte so ein Mix aus den beiden sein. Und das hat Noel auch nie ganz losgelassen, dass es mit Adidas nicht so ganz hingehauen hat. Deswegen hat er dann später 2000 zur Standing on the Shoulder of Giants ja dummerweise ein anderes Logo installiert, das noch mehr hätte wie Adidas ausschauen sollen. Das mochte aber keiner. Dann sind sie so schrittweise wieder zurückgegangen. Die Schrift heißt übrigens Universe Black Italic.
So. Alter, was für ein hartes Abgenerd.
Oder? Ey, jetzt geht's schon los.
Ich werde nichts mehr sagen heute.
Wir sind aber auch gleich am Ende dazu. Dritte Single, die erste, Live Forever, die erste, die in den Charts war. Und dann gab es diesen unfassbaren Moment, an den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war damals schon so ein Charts-Nerd. Ich habe keine Ahnung von Sport. Also so Bundesliga-Ergebnisse waren für mich immer Hitlist UK auf MTV. Also was da in den Charts irgendwie war. Und da war dann Boyzone auf Platz 3, auf Platz 2 entthront Back for Good, Take That, also der größte Hit dieser Zeit damals. Und ich habe mir damals schon mitgeschrieben, was wird denn jetzt wohl auf Nummer 1 sein? Und dann kam Some Might Say. Und das stellt mir jetzt noch die Haare auf. Das habe ich nicht fassen können, vor allem, weil es damals noch kein Video dazu gab. Die waren sich so sicher, dass dieser Song auf 1 geht, dass es kein Video gab. Dann haben MTV aus alten Schwarz-Weiß-Videos, also aus dem Supersonic-Video, aus der US-Version davon und whatever und Cigarettes und Alkohol nur schnell was zusammen geschnippelt, um überhaupt irgendwas zeigen zu können. Eigentlich in diesem Zeitalter, Mitte der 90er, eine Nummer 1 zu haben ohne Video. Da hatte ich dann so gedacht, so das Gute, obwohl ich damals noch nicht so Fan war, das Gute hat gewonnen. So, jetzt ist es vorbei. Take That, auch später erst entdeckt. So, dieser ganze Boygroup-Quatsch ist jetzt irgendwie vorbei. Jetzt ist diese Beatlemania wieder da. Jetzt kann ich das auch miterleben. Ja. Die haben jetzt Nummer 1 Hits. So, diese Art Musik ist jetzt chartsrelevant. Und so war es ja dann auch. Was sich hochgepusht hat, das muss man ja noch erwähnen, weil es so die große Geschichte damals war, dieser unsägliche Battle of Britpop. Den sagt ja wahrscheinlich eben was. An einem und demselben Tag, 14. August 1995, werden zwei Singles so anderthalb Lead-Singles aus Alben veröffentlicht, der zwei größten Bands in England, damals Blur und Oasis. Und zwar war es so, dass also Oasis hatten Summer It's There ja schon draußen, das war die eigentliche Lead-Single, dann aber um das Album What's the Story Morning Glory zu promoten, kam noch eine zweite Single raus, Roll With It. So, dann hieß es von Creation, Vorsicht, nicht am selben Tag releasen, weil da kommt Blur mit ihrer Lead-Single von ihrem nächsten Album. Dann sagen die, gut, dann machen wir halt eine Woche später. Das hat sich bis zum Blur-Lager rumgesprochen, dann hat Damon Albarn beschlossen, dann ziehen wir auch gleich, weil das wird uns einen riesigen Media-Hype geben, und so war es dann auch. Dieser Battle of Britpop, unsäglich, war in den Abendnachrichten, hat es für Plattenverkäufe gesorgt, die man sich nicht mehr vorstellen konnte. Am Ende dieser Woche hat Country aus fast 300.000 Stück verkauft, Roll With It knapp 220.000. Und der Kampf schien entschieden. Country House war dann Nummer 1, sogar für 2 Wochen, was sehr ungewöhnlich war. In England, man dachte, Blur sind die neuen Beatles. So, da gab es verschiedene Erklärungen dafür. Zum Beispiel gab es von Country House 2 Versionen, also mit verschiedenen B-Seiten. B-Seiten von Blur meistens immer sehr schlecht, aber als Fan musstest du natürlich beide haben. So, das zählt dann schon mal doppelt. Und die Blur-Single war um 2 Pfund billiger. Auch nicht irrelevant. So. Also die Schlacht schien entschieden. Dann natürlich kommen die Alben. What's the Story, Morning Glory, heute das 5. meistverkaufte Album in England, hat natürlich alles platt gewalzt. Und Blur haben sich dann ja auch sehr schnell von diesen, nachdem sie gesehen haben, mit dieser Art Sound kommen wir nicht weiter, sehr schnell auch in die Avantgarde verabschiedet. Erstmal so ein Abstecher in die USA mit Song 2 und alles. Aber da wird es in der nächsten Folge mehr oder weniger drum geben. Aber ein unfassbarer Medienhype. Der NMI hatte damals ein Cover, das die beiden Bands auch wie so einen Boxkampf gezeigt hat. Und das war auch, und das erklärt, glaube ich, auch die Faszination dieser Band, so ein Klassenkampf. Da waren diese Kunsthochschüler Blur und dann war die Upper Class mehr oder weniger alle privilegiert, und dann kam die Arbeiterschicht. Dann kamen diese Gallagher-Brüder aus einem Vorort von Manchester, aus Burnage, mit einem prügelnden Vater und alles, in deren Biografie nicht vorgesehen war, Rock'n'Roll-Star zu sein. Und auf einmal gewinnen die. Und so haben sich auch diese Lager damals dann aufgesplittet. Du musstest dich für eins irgendwie mehr oder weniger entscheiden. Und dass der Massenappeal bei Oasis war, ist klar, die waren anschlussfähiger. Da waren da auch noch 2 Brüder drin, die sich wie in der Sitcom die ganze Zeit gestritten haben. Also mit denen konnte man sich einfach mehr identifizieren. Und da gab es den Zitatgeber Noel, der jeden Tag irgendwas wahnsinnig Schlaues gesagt hat, außer dem Wunsch, dass Damon Albarn und Alex James von Blur an AIDS verrecken sollen, war das eigentlich immer alles sehr klug. Und dann dieser wahnsinnig blöde Liam aber, der für jeden ja eine Identifikationsfigur war. Er sah nicht jeder so gut aus wie Liam Gallagher, aber man wusste, man muss nicht die hellste Birne sein und kann es nach ganz oben schaffen. Das, glaube ich, erklärt diesen riesen Erfolg von dieser Band. Später dann Aussöhnung, also auf dem vorletzten Gorillaz-Album war ja Noel Gallagher dann auch zu hören auf We Got The Power, allerdings nicht credited.
War das nicht Snap?
Was?
Hey, du bist wie Liam Gallagher.
Ja, du bist zwar in den 90ern, du bist gut für so einen 90er-Podcast, Fabian.
Ich beende meine Tweets auch immer nur mit LG.
2 Sachen wollte ich noch kurz erklären, um die Größe dieser Band nochmal zu illustrieren, bevor ich diese Runde wieder eröffne und auch auf die Meinungen und Einschätzungen von Thes und Fabian Wert lege. Die waren so groß, dass es damals von einem NMI-Journalisten einen Interview-Mitschnitt gab, Wibbling Rivalry hieß der, wo auf ein Track war, wie Noel auf Liam einschimpft, und der andere war, wie Liam auf Noel einschimpft. Das ist gechartet in England. Das muss man sich mal vorstellen. Und da gab es eine Tribute-Band, No Oasis hieß die, die einen derart genialen Move hingelegt hat. Die haben den Oldie von den New Seekers gecovert, I'd Like to Teach the World to Sing, um die Parallelen zu Shaker Maker von Oasis offen zu legen, damit jeder sieht, wo die das hergeklaut haben. Und dann als wahnsinnigen Genius-Move, I'd Like to Teach the World to Sing war nämlich Noel nur ein Begriff, weil es in den 70ern in der Coca-Cola-Werbung eingesetzt wurde. Daher kannte der das. So, was machen No Oasis? Singen in dieser Coverversion im Refrain den 80er-Slogan von Coca-Cola, You can't beat the real thing, als Tribute-Band. Also wir können nie besser sein als The Real Thing. Also wie lustig das schon war. Die hatten mehrere ausverkaufte Touren durch England und wurden von Noel als zweitbeste britische Band bezeichnet. So groß war diese Band.
Hört sich fast an, als könnte man das so auf Dokumente in Kassel ausstellen.
Ja, oder? Also was für ein Kunstprojekt. Wie wollen wir weiter vorgehen? Ich glaube, so mal zur Orientierung hatte ich mir jetzt mal notiert, wir gehen mal kurz die Alben durch und schätzen die so kurz wie es geht, kurz ein. Thes, was ist für dich Definitely Maybe?
Oh. Ich kann gar nicht so richtig über die Platten sprechen, weil das einfach, das ist, für mich ist eben erstmal dieses Oasis-Konvolut und dann ist es jetzt vor allen Dingen das Noel Gallagher-Konvolut und sowas, aber das ist natürlich eben einfach so, was mir Oasis damals eben einfach gegeben hat, ne, so, ich wollte echt mit Tom, also ich wollte nicht berühmt sein und wollte auch nicht viel Geld, aber ich wollte eben das einfach machen und sowas und da muss ich wirklich ein bisschen kleinkariert. Stimmt ja auch. Das war so, ey, wenn die das können, ne, dann schaffe ich, vielleicht schaffe ich das nur zu 2%, aber zumindest sind das 2%. Das war so geil, eben diese, ja, war ja auch immer die Arroganz der Gosse eben einfach, ne. Die kriegen das hin, dann kann Thes Uhlmann das aus Hemmo auch versuchen. Ja. So, mit diesem Werf und mit dieser Bedingungslosigkeit eben auch. Schau uns an. Ja. Wir kommen aus Manchester, aus dem Kaff und wir sind jetzt Oasis. Dann habe ich ihm gesagt, guck mal, ich bin Thes, ich komme aus Hemmo, wir sind jetzt Tomte. So, das war, und das ist, da ist das natürlich dann eben der perfekte Soundtrack dafür und sowas, aber für mich ist dann eben einfach die What's the Story, Morning Glory, mit dem Cover, wie die Platte anfängt, dass die nicht mehr so ganz geballermäßig ist und sowas. Das ist, finde ich, wirklich eine Platte, die man sich wirklich einfach echt noch ganz toll anhören kann und sowas, wo man auch merkt einfach, was da in Noel Gallagher alles drinsteckt.
Ja, das war fast so, das war also eigentlich so wie Appetite for Destruction und dann Use Your Illusion. Also so die Elton John Werbung, oder? Also so Champagne Supernova wäre unmöglich gewesen auf dem ersten Album.
Ja,
so,
das glaube ich auch.
Das November Rain sozusagen. Also auch mit dem halt umgehen. Also der erste Album halt einfach so dieses Tonight I'm a Rock'n'Roll Star, einfach diese Behauptung und Cigarettes und Alkohol und so, also diese Hymnen, mit der man dann mit ausgestreckten Armen irgendwie zum Arbeitsamt gegangen ist und so, und einfach, was dir so Hoffnung gegeben hat. Und dann auf dem zweiten Album die
auch Umsetzung auch niemals davon. Vergessen, ne? Kurt Cobain, der gesagt hat, warum hast du mit Nirvana angefangen? Weil mir so unfassbar langweilig war.
Ja, genau.
So, das ist eben ist eine schöne Voraussetzung,
genau. Um das zu machen. Und dann war es ja, dann hat sich der Kreis ja auch geschlossen. Ab dann sagt der Noel ja auch, er weiß nicht mehr, worüber er singen soll. Er hat darüber gesungen, wie es das ein Rock'n'Roll-Star sein wird. Dann hat er drüber gesungen, wie es ist, einer zu sein. Und dann hat er erstmal, kamen die ganz schön in Stauchen. Dann kam eben Be Here Now raus.
Ja, warum hat er denn dann überhaupt weitergemacht?
Erstmal muss ich jetzt sagen, abgenördet, da darf man natürlich nicht vergessen, dass sie eben nur mal ganz kurz den Masterplan rausgeballert haben. Eine B-Seiten-Compilation.
Danach, ja. 98, 97 Be Here Now. Sorry. Auf Masterplan sind schon die Be Here Now Songs ja drauf, Stay Young und so, ist ja da schon alles drauf.
Ja. So, also, das war geil mit euch.
Be Here Now, immer noch mit der gigantischen Vorab-Single, You Know What I Mean, mit diesem Video mit den Hubschraubern,
mit dem Hubschrauber.
Also, wo man dann schon merkt, dass das wird schon so, also wie groß das ist.
Da
so,
steckt
also,
Kohle drin
plötzlich. Puff Daddy, ne? Und alles, so dieses Nonsens-Video, die einfach nur so eine diffuse Bedrohung
ist. Ist das nicht so, dass die Royal Air Force einmal kurz vorbeigeflogen ist, um zu gucken, was da die 30 Helikopter machen?
Und wirklich?
Sowas. Ich glaube, irgendwas war da.
Wie groß also, das war. Und dann
so, hatte, 3-0, flieg weiter.
Und aber auch, also was am meisten illustriert, dass die nichts mehr zu sagen hatten, war auch einfach der Refrain. Also er wollte da dieses wahnsinnig wichtige Statement raushauen mit dieser ersten Single. Und dann baut sich das ja so tierisch auf, also mit einer gigantischen Bridge und alles. Und dann kommt All My People Right Here, Right Now. Und dann kommt Do You Know What I Mean? Was überhaupt keine Bedeutung hat.
Und dann nö.
Und ihm ist nichts dafür eingefallen. Das war eigentlich nur so ein Arbeitstitel. Und es kam nichts dazu. Und so ist dieses ganze Album ja dann auch wie diese Rolls-Royce oder so, der auf dem Cover ist, der im Swimmingpool, er säuft, ist ja auch ersoffen. Die Kritiken damals zum Morning Glory waren nämlich gar nicht so gut. Da war irgendwie der Hype nach Definitely Maybe war zu groß. Da musste man sich dann als cooler Musikkritiker nämlich auch wieder davon abgrenzen. Dann hat man aber gesehen, wie groß das wurde. Und dann wollten ja alle Teil von Oasis sein. Und dann gab es überschwängliche Kritiken zu Be Here Now. So schnellstverkauftes Debüt und alles, die haben ja sogar den Release von Be Here Now vorgezogen. Die haben dem keine ganze Woche Erhebungszeitraum für die Charts gegeben, sondern nur 2 Tage. Wow. Um allen zu zeigen, dass die trotzdem noch mehr verkaufen. Und natürlich haben die alle Rekorde mit diesem Album gebrochen. Ist aber auch das Album, das den Rekord aufgestellt hat, das am meisten in britische Secondhand-Läden zurückgegeben wurde. Weil man dann doch irgendwann gesehen hat, denen geht die Luft aus. So, dann kommt dieser Masterplan, diese B-Seiten-Compilation, die eigentlich das dritte Album hätte sein sollen oder zumindest ein sehr gutes viertes Album abgegeben hätte, wäre das nicht schon alles irgendwie veröffentlicht worden. Dann diese krampfhafte Neuerfindung Standing on the Shoulder of Giants, wo nur noch Noel und Liam die Band waren, alle anderen sind ausgestiegen oder wurden wieder Schlagzeuger rausgeworfen. Zu einem Versuch, so psychedelisch zu sein, mit so einer Tag- und Nachtaufnahme von Manhattan auf dem Cover, was auch nochmal so der Versuch war, dann doch noch in den USA irgendwie groß zu werden, hat nicht so ganz funktioniert.
Der Satz ist vom 2-Pfund-Stück?
Ja, genau. Mit einem Rechtschreibfehler. Also da steht Standing on the Shoulders of Giants, ja, auf dieser Münze. Stimmt,
das war die Story damals.
So, und noch nicht mehr, die waren so groß, dass ihnen niemand reingeredet hätte. Es hat keiner gesagt, also Giganten haben mehrere Schultern, da muss noch ein S hin. So, also die waren derart unantastbar, dass sogar so ein inhaltlicher Fehler auf den Titel schafft. So, dann waren die erstmal ganz schön abgeschrieben. Dann gab es nochmal so ein Comeback mit Heathen Chemistry, nochmal mit so einem verwaschenen Cover auch wieder. Man hat das Logo wieder so sachte zurückgenommen. Und das war so fast schon so der Versuch, so eine Bon Jovi-Wertung zu sein. Damals hatten Bon Jovi auch so ein Comeback mit diesem wahnsinnig blöden, aber einfachen It's My Life und so. Sowas haben die dann auch nochmal versucht. Dann gab es diese Hindu Times, diese blöde Vorab-Single, die von Stereophonics geklaut wurde, also von einer Band, die ja Oasis-Kopisten waren. Dann so ein Don't Look Back in Anger Abklatsch mit Stop Crying Your Heart Out. Alles noch sehr groß, also sehr erfolgreich, aber künstlerisch ist da nicht mehr davon übergeblieben. Dann gab es noch ein Album, Don't Believe the Truth, blöder Titel, wo sie versucht haben, so Elder Statesman zu werden, so Kings-artig zu werden, so die E-Gitarren zurückzufahren und alles. Das kam relativ gut an bei den Kritikern. Und dann am Schluss noch Dig Out Your Soul, die Platte, die mit noch am interessantesten, fand ich, war, die dann wirklich mal so sich traut, mehr oder weniger psychedelisch zu werden. Mit sehr wenigen Noel-Songs drauf, was das Ganze irgendwie verwaschen hat. Und dann 2009, ein Jahr später war es dann auch schon vorbei, Liam bewirft Noel backstage beim Rock and Sand Festival in Paris mit einer Pflaume und Noel Gallagher verlässt endlich nach Jahrzehnten der Androhung diese Band und erstaunlicherweise gibt es die bis heute nicht mehr.
Und ihr als Mega-Fans, nehmt ihr ihnen das übel, dass sie überhaupt so lange weitergemacht haben? Oder tut man das nicht, weil jede Band natürlich machen darf, was sie will? Die Frage geht vor allen Dingen an den Musiker in der Runde hier.
Also man darf ja erstmal machen, was man will. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Und dann ist es natürlich, eine Band zu verlassen, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Ne? Also das ist das, man ist zusammen groß geworden oder das ist dann schon sehr familiär. Das Zusammenreisen ist definitiv eine familiäre Sache. Sich über Kunst auseinanderzusetzen, es hört sich stumpf an, ne? Das ist wie eine Liebesbeziehung, wie eine Ehe ist das und sowas. Und deswegen machen das Leute nicht, sich aufzulösen und sowas. Und dass Noel Gallagher ausgestiegen ist bei Oasis und die Band aufgelöst ist, also ich finde es fantastisch. Ich finde das ganz toll. So, wenn ich, das ist, finde das Noel Gallagher ganz, ganz toll, wie der sich künstlerisch entwickelt hat.
Du willst also auch keine Reunion?
Ich würde 1.000 Euro dafür bezahlen, wenn Oasis keine Reunion machen.
So. Die Millionen, die sie im Gegensatz dazu bekämen von anderen, ja, das ist, liegen das so schwer auf.
Aber. Noel macht nicht. Nee, ich finde das super. Finde ich total. Ich habe es auch live gesehen, 1-2 Mal. Ich glaube, ich fand die Fans interessanter als die Band, so, weil das echt so ein ordentliches Gerumse war im Publikum immer und sowas. Und jetzt alles, was Noel Gallagher macht, finde ich künstlerisch ganz toll. Bin ich richtig, richtig großer Fan. Das ist ein ganz toller Mann, ist das.
Thies, teasert gerade schon weiter die gleich kommende Liste an.
Oh, so war das nicht gemeint. Nein. Also ich finde es gut. Es ist auch eben einfach Schluss. Ne? Also ich meine, eine Pflaume werfen und sowas. Manche sagen ja auch einfach, dass eine Gitarre kaputtgeschlagen wurde. Das ist eben einfach körperliche Gewalt, ist keine geile Sache. Und sowas von denen so, hier Digi, ich hab dir da deine großen Häuser zusammengeschrieben und sowas. Wir können ja alle davon leben, dass ich whatever geschrieben habe. Du beschmeißt mich mit der Pflaume, dann eben nicht. Schluss im Bosporus. So.
Und es war ja auch nicht auf dem Tiefpunkt. Also ideal, glaube ich, wäre gewesen, hätten sie sich nach Napworth, also wer es nicht weiß, diese gigantischen Konzerte 1996, damals die größten Konzerte in Europa, vor 250.000 Menschen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit folgenden Vorbands. The Prodigy und die Chemical Brothers, die Manic Street Preachers und Ocean Colour Scene. Die Nachfrage war so groß, dass sie dieses Gelände, wo schon Queen und Led Zeppelin gespielt haben, 20 Mal ausverkauft hätten. Es gab noch nie so eine Anfrage, die so groß war. 96 nach Morning Glory hätten sie danach aufgehört, wäre es perfekt gewesen. So, also der perfekte, glaube ich, Zeitpunkt zu gehen. Aber immerhin, wie gesagt, nach Dig Out Your Soul, waren sie ja nochmal ganz gut im Saft.
Weil niemand macht ja Schluss nach einer tollen Liebesnacht. Oh, das war toller Sex, wir müssen uns jetzt trennen.
Genau, man macht das nicht. Und du bist auch Teil von der Industrie. Also du bist die größte Band der Welt, was sie zumindest in diesem Jahr wahrscheinlich waren. Da hatten sie ja dann endlich auch die USA geknackt. Da hängen ja auch Leute dran, da hängen Existenzen dran, da hängen Familien dran. So, du hörst da nicht einfach auf. Also wenn ich das auch immer höre, dass warum können denn die Rolling Stones nicht aufhören und so, weil das ein Unternehmen ist, weil einfach ganz viele Leute auch einfach arbeitslos danach geworden werden. Und du gehst ja nicht davon aus, dass dir sowas wie Whatever nicht nochmal einfällt. Also wenn alle deine B-Seiten bis dahin so toll sind wie deine A-Seiten, denkst du, das geht wie bei den Beatles zumindest noch 8 Jahre weiter so. Das wusste ja auch keiner, dass dem dann doch irgendwann der Saft ausgeht.
Sie hätten aber dann eine so kurze Schaffenshochzeit gehabt, wie die Bands aus unseren vorherigen Folgen, wie vor allen Dingen Tank Dead und Spice Girls.
Stimmt, ja. Also eigentlich geht es ja immer nur so um 2,5 Jahre, wo man wirklich so kulturprägend ist. Wen ich gerade noch vergessen habe, weil das auch so lustig ist, die letzte Vorband bei diesen gigantischen Napworth-Konzerten hier, die Bootleg Beatles, also eine Beatles-Tribute-Band, sich das ins Vorprogramm zu nehmen, also die Beatles ins Vorprogramm zu nehmen. Diesen Größenwahn, den gab es natürlich vorher auch schon von den Stadtkollegen, den Stone Roses. Die hatten ja nicht nur den ähnlichen Look auch, sondern die hatten auch mal das Angebot im Vorprogramm von den Rolling Stones zu sein. Und dann meinten, ja, wir spielen schon mit denen, aber wir spielen nach den Stones. Also sehr ein ähnlicher Move, wie sich die Bootleg Beatles ins Programm zu holen. Was ich auch immer.
Also ich war beim ganz tollen Konzert von Paul McCartney in der Waldbühne. Mhm. Da gab es keine Vorband, aber da hat ein DJ Beatles-Songs aufgelegt. Und dazu liefen so Beatles-Footage, so alte Beatles-Filme. Und da, also wenn man offensichtlich so viele gute Songs hat, so stell dir mal vor, bei T.S. U-Bahn und Band läuft mal die sonnige Nacht durch oder so. Das wäre ja auch genial. So, aber das war so, weil es war eben überhaupt nicht dieses Großmaultum, sondern es war einfach so, ach komm, ich spiele jetzt mal ein paar Songs von den Beatles, ist doch in Ordnung, ach guck mal, wir sind da und so. Und dann kommt er eben, dann spielt er eben weiter Beatles-Songs. Das hat mich sehr berührt. Das war ganz romantisch und dann hat er irgendwann auch dann eben seine Songs gespielt und im Hintergrund liefen einfach Beatles-Aufnahmen, wo Paul McCartney wahrscheinlich 24 war und sowas. Ja. Und da dreht er sich so um und guckt sich das an, wie die über das Baseballfeld laufen und die Fans sind hinterher. Und für den ist das ja quasi wie ein Punk-Fanzine. Also er kann sich ja daran erinnern, wie er da gelaufen ist. Ja. Und das war so, das fand ich so, das war, also es war zu überlebensgroß, als dass ich das begreifen könnte. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Jetzt nicht, weil ich Musiker bin, sondern einfach als Mensch. Da guckt sich gerade einer von den Beatles auf der Bühne um, wie er vor 50 Jahren im Metz-Stadion durch die Gegend läuft und für den ist das Realität und für mich ist das der von den Beatles. Und da ist mein Gehirn. Ja, das
kann man nicht fassen.
Das kann man nicht fassen.
Ja. Ja, solche Momente kann es bei Oasis auch noch geben. Also, wenn die sich nochmal irgendwie zusammentun.
Wie schätzt ihr die Wahrscheinlichkeiten ein?
Irgendwann wird's schon dazu kommen. Aber ich will es eigentlich auch nicht sehen. Ich muss auch sagen, ich war auf sehr vielen Oasis-Konzerten. Ich fand, wenn ich ehrlich zu mir bin, damals war ich natürlich so in diese Mania, ich fand die oft gar nicht so gut. Die hatten so krass starre Setlists. Also man wusste immer genau, was wann kommt. Es gab nie irgendeine Varianz auf einer Tour. Also das war immer genau das Gleiche. Und oft auch einfach sehr, ich hatte auch echt schlechte Konzerte gesehen. Einmal eins, da war Noel nicht dabei, 2000, die schlechteste Phase. Und dann haben sie, also die Leute Klopapier auf die Bühne geworfen, weil sie das nicht kannten, so was da passiert. Und es war auch oft wirklich antriebslos. Dann war ich bei diesem, eigentlich bei diesem legendären München-Konzert, hätte ich hingehen sollen, wo Liam seine Schneidezähne vorhin eingebüßt hat, weil er sich im Hotel Bayerischen Hof mit der Mafia geprügelt hat, also was er zumindest so behauptet hat, war glaube ich nicht so. Und dann gab es so ein Nachholkonzert.
Das scheint eine aggressive Ecke zu sein. Ist das nicht auch der Ort, wo...
Bayerische Hof.
Ja, ist das nicht auch das Hotel, wo sich vor ein paar Monaten angeblich Till Lindemann irgendwie einen kleinen Schlagabtausch geliefert hat?
Ah, das mag sein. Ich meine, das ist die erste Adresse in München. Also so gesehen... So
ja, da ging es Schlagzeilen rum. So nach dem Konzert Hotel. Hätte er mit irgendeiner Frau an der Bar gestanden und jemand wäre angekommen, hätte ihn angesaugt und...
Da mag was gewesen sein, ja.
Ich will nicht behaupten, dass es so war. Ja,
aber Till Lindemann fragt, ey, hast du mal Feuer?
Aber oft, ich meine, dadurch, dass auch so wenig passiert ist auf der Bühne, also live waren die, glaube ich, gar nicht so gut.
Es war unfassbar laut immer, war ein wahnsinnig schlechter Sound und wir haben ja einmal mit Oasis zusammengespielt in Dresden und sowas, ne? Das war natürlich für mich persönlich eine der größten Sachen, okay, ich habe auch echt viel gearbeitet dafür, aber so, wir wurden dann gefragt, weil ich glaube, an dem Vorband ist auch ausgefallen, das Konzert wurde nachgebucht und sowas und das war schon relativ frostig im Backstage-Raum,
so muss man sagen. Und sowas. Aber da waren die nicht auch, oder? Also sind die da mal durch oder hatten die denn
schon getrennte? Die waren da, so, und aber auch so getrennte Aufgänge zur Bühne und das war schon alles sehr isoliert voneinander und sowas. War keine gute Stimmung. Also ich hätte bessere Laune, wenn ich Wonderwall geschrieben hätte. So.
Konzert ja, jahrelang gehabt und dann.
Und,
fuck it. Ich habe sie nur einmal gesehen beim Rock am Ring Festival, wo ich damals auch nur einmal in meinem Leben war.
Welches Jahr?
2001?
Na, 2000 waren die nämlich.
Entschuldigung, 2000.
Da war ich bei Rock im Park, da war Noel schon nicht mehr dabei. Genau, da
2000, das war nämlich, ich bin auch dorthin gefahren, weil
Pearl Jam da war.
Und das war Wochen vor deren Roskilde-Unglück.
Ja.
Also da waren deren Festivals noch möglich. Danach haben sie ja erstmal gar nicht gespielt, man muss sie natürlich sammeln, neu finden. Dann haben Pearl Jam wieder angefangen, Konzerte zu spielen, erstmal nur bestuhlt. In Australien habe ich die gesehen, in so einer Tennisarena, wo alle saßen, aber natürlich doch irgendwann aufgestanden sind. Mhm. Also das Konzept hat sie dann ja auch überholt. Mittlerweile spielen sie wieder normale Konzerte, wenn es gerade ginge. So. Mhm. Aber genau, ich glaube, das war nämlich das Jahr, aber ich bin einmal da war, da waren auch Oasis dort und das war völlig langweilig. Und ich wollte sie auch gut finden, aber das sprang kein Funke über, das war noch hell, das ist halt immer schwierig für Rockbands auf Festivals und das war so ziemlich uninspirierend.
Und ja, das war auch das falsche Publikum. Also die wussten auch nicht, das war damals schon alles so viel zu Metal-lastig. So, also es war ja schon längst nicht mehr Rock am Ring oder so. Die haben das auch nicht verstanden. Also da stand neben mir einer und gefragt, wer ist denn jetzt dieser Noel? Und ich sage, das ist der Rock, der ist überhaupt nicht auf der Bühne. Und so. Also die haben das wirklich nicht begriffen. Aber oft auch, also so elektrisierend zum Beispiel, also dieser legendäre Mitschnitt There and Then, TST dir wahrscheinlich ein Begriff, ist damals noch auf VHS, also so ein Mitschnitte von zwei Shows, glaube ich, aufgrund dem sich zum Beispiel auch die Arctic Monkeys gegründet haben, weil die so sein wollten. Also so, da ist schon Moshpit, während die auf die Bühne kommen. Da wird noch kein Ton gespielt und die Leute sind schon alle in der Luft. Und dann kommt Noel mit seiner Union Jack-Gitarre und spielt diesen Swamp-Song, der ja geklaut ist von On the Road Again von Kent Heat und die Leute drehen durch, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und irgendwann in der Mitte kommt Liam mit so einem Umbro-Trainingsanzug, wo ihm noch ein T-Shirt irgendwie raushängt, so, also er hat die größte Bühne, die ihm möglich ist und kommt so im Schlafanzug irgendwie an. Also das waren so, da konnte sich jeder mit denen identifizieren und aber immer wenn man, also wie oft ich diesen Mitschnitt angeschaut habe, kann ich würde ich mich selbst dafür schämen, wenn ich das wüsste. Ist
bei mir auch, habe ich VHS in Barcelona gekauft, als ich im Internet 1.0 habe ich eine Reise gewonnen von meiner Arbeitsstelle und durfte mit vier Leuten nach Barcelona fliegen und da habe ich mir auch die VHS gekauft. Und habe ich dann, glaube ich, auch einfach irgendwie abends dann in Hamburg gelandet. Ich glaube, ich einfach dreimal Volley hintereinander geguckt.
Unglaublich, unglaublich. Und trotzdem war das dann, wenn man die selbst erlebt hat, dann nie so gut. Ich weiß nicht, auf der letzten Tour haben sie dann auch wieder Bring It On Down gespielt, so mit den härtesten Song eigentlich. Und den aber so langsam, dass ich dachte, ey, wie kann man das denn so verbrennen? Also wie kann man den so antriebslos irgendwie spielen? Also live muss ich die bestimmt nicht nochmal sehen. Ich glaube nicht, dass da nochmal irgendwie ein... Ich finde den Solo-Output von Noel auch überragend und vor allem das letzte einfach nicht wirklich super. Also es kann gern von mir aus so weitergehen. Den Liam-Output, muss ich sagen, den ignoriere ich annähernd. Geht's dir da auch so, Thees?
Das war genial, als mein Freund Rocco Klein bei Viva 2 gearbeitet hat. Und hat er auch Noel Gallagher interviewt und hat gefragt, faster walking down, slowly walking down the hall faster than a cannonball, bedeutet das, auf Uppern und Downern gleichzeitig zu sein. Mhm. Und nur Gallagher, geniale Idee, sag ich ab jetzt. So, vor allen Dingen, wenn man Rocco kennt.
Ja, also vieles davon hat ja auch textlich überhaupt keinen Sinn. Das ist ja das Schöne
auch daran. Das ist malerisch einfach, ne?
Genau, finde ich. Passt gut zusammen, kreiert trotzdem irgendwelche verwirrenden Bilder im Kopf und so. Und das ist ja vollkommen vollkommen in Ordnung. Dass halt Millionen Leute Don't Look Back in Anger mitsingen und es ihnen total viel bedeutet, obwohl der Song vollkommen meaningless ist.
Ja.
Das ist ja das meiste. Oasis erzählen ja nie eine Story, also annähernd nie. Das ist ja auch ähnlich wie Wander machen das auch so. Da hat kein Song irgendeine nachvollziehbare Bedeutung und trotzdem liegt man sich in den Armen und es verschwitzt und es sagt dir ganz viel über dein Leben, so wie es Morrissey gesungen hat. Ohne zu wissen, was eigentlich genau.
Da haben ein paar Jungs in Wien aber gerade eine Gänsehaut bekommen und wissen nicht, woher das kam, weil sie gerade mit Oasis
verglichen werden. Ja, die werden ja wirklich sehr häufig mit Oasis verglichen. Aber nochmal um auf Liam. Die Liam-Solo-Sachen, interessieren die dich, Thies, als offensichtlich Team Noel
zu gehören? Nee, eigentlich nicht mehr. Das ist auch einfach, ich finde, je älter ich werde, desto weniger kann ich mir Musik anhören von Menschen, die ich unangenehm finde. Mhm. Also wenn ich so ein Gefühl habe, so, dass ich gucke auch nicht gerne Woody Allen Filme zum Beispiel. Mhm. So, das ist jurisdiziabel, ist mir das total egal sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also die streiten sich selber noch, wer da auch schuldig ist, und da bin ich dann raus. Aber wenn jemand mit seiner Stieftochter zusammenkommt, das finde ich. Ich meine, du hast mit deiner Cousine zusammen, whatever.
Nein, das war nicht so gemeint, bitte, Entschuldigung. Unter einem Dach gelebt mit der Oma, mit ihren Eltern, mit meiner Mutter. Mein Vater lebt mir woanders.
Bitte verzeihen.
Jetzt wird hier der Typ, der gerade die Working Class hochhält, irgendwie drückt so auf Leute, die nicht schon irgendwie mit Kindermädchen in der Villa gelebt haben.
Das heißt Gouvernante.
Ach so.
Entschuldigung, bitte verzeihen. Nein, aber eben so zum Beispiel so, von wegen, es ist mir alles erstmal egal, aber wenn jemand mit seiner Stieftochter zusammenkommt, ich so, oh Digga, so auf jeden Fall so. Ah, die Aliens kommen vorbei. Beim letzten Mal war das noch seine Tochter, jetzt seine Freundin. Das ist mir so unangenehm. Und wenn jemand einfach die ganze Zeit bei Twister irgendwie einfach nur so Unsinn schreibt und sich bei seinem Bruder anbiedert oder dann wieder und dann irgendwie so gemein ist gegenüber den Kindern, dann ist so, ich möchte das nicht mehr hören und sowas. Ich war einmal noch beim BDI-Konzert, das war wirklich, also das war so auf dem. Also da habe ich sogar mal besser gesungen bei Tomte als Liam
Gallagher. Ja, im Columbia-Theater, oder?
Im Columbia-Theater. Genau. Es war wirklich einfach, ich meine, es ist eben, Kokain ist eine schlimme Sache und sowas. Das hört man eben einfach, dass die Stimmbänder total durchgerasselt sind. Mhm. Dass du da wirklich, also erstmal musst du operieren und dann musst du Stimmtraining machen. Das bringt eben keinen Spaß. Und das ist eben auch dieses unerfüllte Gesprächen von so Typen wie mir und meinen 500 Freunden, also im Sinne von Oasis-Freaks, die da stehen und sagen so, wir möchten das Gefühl nochmal wieder haben, wir möchten das Gefühl nochmal wieder haben. Und das ist einfach überhaupt nicht da. Ja. So wie eine verlorene Liebe wieder zu treffen. Komm, wir gehen nochmal einen Kaffee trinken. Man hat sich nichts mehr zu sagen.
Ja.
Und finde es jetzt eben so, ich finde es total in Ordnung, wenn Leute künstlerisch mit Songwritern zusammenschreiben. Aber bei mir ist es dann eben doch am allerliebsten so, dass ich die Vorstellung habe, dass eine Frau auf dem Klavier einen Song schreibt und sagt, oh, das ist ganz süß, davon möchte ich eine Platte machen. Und die Leute das dann einfach lieben oder 10 Leute das lieben oder irgendwie sowas. Ich werde Phoebe Bridges nicht mehr interessant finden, wenn sie mit Mark Ronson zusammen Songs schreibt. Und das ist nichts gegen Mark Ronson. Das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, die Phoebe Prost würde lieber mit Simon Fronzig und Rudi Meier zusammen Songs schreiben. Nein, so das nicht eben so. Es ist ja in Ordnung, dass das jetzt so noch mehr Oasis-mäßiger ist und dass die Leute offensichtlich zum Liam Gallagher-Konzert gehen, um eine Oasis-Haftigkeit der Dinge wiederherzustellen und sowas. Ja. Aber das ist, für mich ist es auserzählt, künstlerisch für mich total uninteressant. Und dann eben noch so, dass er irgendwie so Hoshis trifft und mit denen dann Songs schreibt, die so Oasis-mäßig sein sollen, das ist für mich nicht originär und ich bin dann einfach eben so jemand, der originäre Kunst liebt.
Unter anderem der Dan von Semisonic hat ja auch für ihn geschrieben.
Ja, genau. Und die Leute, viele Leute, die für Adele schreiben und alles. So wie gesagt, ich finde das auch Quatsch. Elvis hat seine Songs ja auch nicht geschrieben und die Welt verändert so. Das kann man durchaus trennen, sind ja auch zwei Berufe so, aber was mich so, es ist halt so, der Erfolg gibt ihm halt recht. So, also er macht auf der einen Seite so Sachen wie 96 so 5:12 nicht auf die MTV Unplugged Bühne zu gehen, sondern sich irgendwie ins in die Galerie zu setzen und seinen Bruder mit Papierfliegern zu beschmeißen, der das allein machen muss. Dann aber 20 Jahre später jetzt selber Anfang 2020 ein Liam Gallagher Solo-Album rauszubringen, wo 50% davon Oasis-Stücke sind. Und das ist ja wirklich, das ist eine eigene Tribute-Show. Den Noel freut es übrigens, den habe ich beim letzten Mal gefragt. Ich meine, jedes Mal, wenn der was spielt, das zahlt ja alles auf mein Konto ein. Ich habe die ganzen Rechte an den Songs. So, ich muss mich nicht auf die Bühne stellen, ich kann zu Hause eine Playstation spielen. Und er singt da meine alten Songs und sowas, obwohl er mich ja hasst und so. Also, und dann auch dieses blöde Banner, was er jetzt immer auf der Bühne hat, wo einfach nur Rock'n'Roll draufsteht. Also einfach dieses, das ist dann auch zu dumm. Also so eine gewisse Verdummung ist ja schön und recht, aber er macht sich schon auch sehr einfach. Auch Fucking in the Bushes als Intro zu spielen. Oh, okay. Also als Cayman jetzt, als Cayman Oasis und alles so.
Er holt ja auch wie viele Leute von früher, trotz seines sich Anbieterns, wie das gerade jemand von euch sagte, wie trotz seines seines Engagements auf Twitter, nennen Sie es mal so, holt er auch keine neue Generation mehr ab. Also der war auf dem Lollapalooza hier in Berlin letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hat da halt mittags um 16 Uhr gespielt und da war halt nichts los. Naja. Da konntest du halt irgendwie durchlaufen bis vorne. Die Hälfte hat sich gefragt, wer ist dieser komische Mann, der da bei dem guten Wetter mit dem Parker auf der Bühne steht?
Und ist das dieses Uwe mit der Frisur an der traurigen Hausrat? Nee, das ist
genau. Obwohl er ja auch, das ist ganz dumm für ihn, weil der hat ja auch so eine Schuppenflechte am ganzen Körper. Das ist eigentlich richtig blöd für ihn, so viel zu schwitzen. Das sollte er gar nicht.
Oh Gott, vielleicht solltest du ihm das mal sagen. so. Aber gut, das ist ein anderes Problem. Auch wenn The National beim Lollapalooza auftreten, ist nichts los.
Ist da auch
das
niemand, genau. Weil am Schluss der EDM-DJ kommt und dann geht's los.
Genau.
Wir kommen jetzt mal zu den Top 10. T's Top 10.
Wow.
Oder?
Nur meine oder deine auch? Nur meine.
Ich würde jetzt erstmal, also du bist hier der Stargast, das geht jetzt erstmal nur um deine.
Ich sage, wir sprechen über die von T's und wir nennen nachher unsere eigene einfach noch.
Das können wir machen.
Halt hinterher.
Das können wir machen.
Und
ich würde dir trotzdem gern kommentieren, wenn ich
sage. Ja, auf jeden Fall, total gerne. Und das war wirklich, ihr hattet das ja geschrieben, ey, hast du nicht Bock, deine 10 besten Songs nochmal rauszusuchen? Also nicht meine. Ja, hier sind die 5. aber das war schön, das war so richtig schöne 2,5 Stunden so guckt und hier und da, ach, das gibt's ja auch noch und so.
Fand ich gut. Auch wissen, dass es unmöglich ist. Hätten wir dich zwei Tage später gefragt, wäre es wahrscheinlich wieder eine andere Liste gewesen. Sowas und hier, oder ist die schon definitiv?
Nee, die ist definitiv.
Okay.
Das ist so, das ist das, was ich, wo ich mich freue, wenn ich mir das aussuche.
Okay. Also kein Definitely Maybe, sondern ein Definitely.
Ja.
Platz 10. 10 oder Platz 11? Hat Thies nicht 11 Songs abgegeben?
Ja, Thies darf 11 abgeben.
Wie viele auch immer. Wir sprechen drüber.
Let's All Make Believe.
Das ist die B-Seite vom Liam Gallagher Interview. Let's Make All Believe, nicht so gut, dass auf der Platte.
Yes. Genau. Go Let It Out war die A-Seite.
Ich finde da einfach, ich finde das eine ganz, ganz schöne Melodie. Ist eine ganz tolle Refrain-Melodie. Habe ich sofort geliebt und sowas. Und zum Schluss explodiert der Song dann meandernd. Und das liebe ich sehr. Das ist einfach wie so ein Song, glaube ich, den ganz viele Leute gar nicht kennen und sowas. Und ich liebe den sehr.
Der hätte dieses Album retten können. In Japan war der auf 11. Stelle, passt nämlich jetzt auch ganz gut drauf.
Nicht dein Ernst.
Doch, da
der alte Uliwitz wieder hier.
War das als Album-Track. Und der hätte, also Standing on the Shoulder of Giants, ja eh mit nur 10 Songs kürzer als die anderen Oasis sein. Dann ein Instrumental Fucking in the Bushes drauf. Dann der sehr schwache Liam-Song Little James und so. Da war eh wenig Material. So, Who Feels Love, dieser fürchterliche, dieser idiotische Song. So, der hätte echt hätte nochmal was rausholen können.
Vielleicht auch eine kleine Todessehnsucht einfach auch da zu dem Zeitpunkt schon, ne?
Aha, das ist ja eine interessante These.
These.
Oasis wollten vielleicht gar nicht mehr. Platz 9, da wollten sie definitiv noch.
Ja, da kommen so ganz viele Sachen mit dazu, ne? Das ist, ich sitze jetzt nicht zu Hause und höre mir diesen Song an, weil ich ihn eben einfach auch schon so häufig gehört habe. Aber ich habe dann nochmal so drüber nachgedacht und eben einfach, das sind so viele Sachen,
kommen da zusammen. Ich habe das ein bisschen live gesehen bei den der Anschlag beim Ariana Grande Konzert in England und sowas und saß dann mit meiner Tochter und die einfach so, warum macht jemand das? Und ich so, ich kann's nur ganz zärtlich versuchen zu erklären, warum jemand sowas macht und war halt, also der Akt der Frivolität in ein Kinderkonzert zu gehen und da Menschen umzubringen, das ist halt einfach super verrückt, weil der ja morgens auch gesagt hat, toll, ich freue mich darauf, was ich heute Abend machen werde und sowas. Und dann eben bei der Trauerveranstaltung, wo wie dann die Frau mit dem Blumenstrauß anfängt, den Song zu singen und sowas, das ist einfach verrückt. Das finde ich so depressive und irgendwie so. Und natürlich dann auf der anderen Seite eben so wunderschön, dass dann eben einfach jemand auf diesem Planeten lebt, der einen Song geschrieben hat, der den Menschen dann wieder ganz kleines bisschen Hoffnung gibt auf eine Zukunft, die irgendwann mal wieder nicht mehr ganz so eingetrübt ist wie bei der ganzen Sache. Und dann eben dieses Konzert, wo dann eben ich das wunderschön finde, dass Noel Gallagher da nicht ist, weil er das schon geschaffen hat und sich dann eben kein Gott-Moment erschafft, um da den Song zu spielen, sondern dass er das seine Freunde von Coldplay machen lässt, die das eben auch wieder ganz, ganz toll nachspielen. Chris Martin dann nur mit dem Gitarristen und die Ariana Grande sich kaum bewegen kann, weil die das für sie eben auch so eine absurde, super überlebensgroße Situation ist. Und das finde ich einfach so dieses ganze, so ganz viele Sachen treten auch hinter dieser Sache zurück. Dieses Gerede, ist Coldplay jetzt eine gute Band oder eine schlechte Band? So von links, ey Leute, wie alt seid ihr? Ey, ihr seid 14 und ihr redet immer noch darüber, ob Coldplay gut oder schlecht ist. Ey, fuck off. So, die haben dann Manchester gespielt, die haben also eine kleine wackelnde Kerze in dem Meer der Trauer und sowas. Und ihr redet darüber, dass Chris Martin die letzte Platte nicht so gut ist. Wow, good night. So, und das, und ich habe das gestern Morgen mir nochmal geguckt, ein paar Zeitungsartikel gelesen und das ist für mich große Kunst und sehr, sehr schön in einer extrem abgefuckten Welt. Deswegen habe ich das ausgesucht.
Don't Look Back in Anger von Chris Martin.
Erstaunlich genug, dass man so einen Song einfach auch nochmal besetzen kann. Also sowieso schon ein Lied, das so im Volksgut angekommen ist. Also, ja. Dass man den nochmal mit Bedeutung aufladen kann. Also
ja, das leider muss man da ja beispiellos sagen. Aber ja, wie gesagt, so das ist, finde das eben einfach auch frivol, die sich erheben über den Geschmack von vielen Menschen und sowas. Ne? Ist ja eben einfach, bei meinen Freunden von den Toten Hosen ist es ja ein Volkssport geworden. Oder Leute denken, dass sie schon ein kulturpolitisches Studium hinter sich haben, wenn sie sagen, oh, die Toten Hosen finde ich aber nicht gut. Wow, spitze, das ist echt spitze und sowas. Ne? Aber wenn in Leipzig 84.000 Menschen friedlich zusammenstehen und an Tagen wie diesen, ich sag, neulich mit Campino geredet und ich so, Digga, ich habe eine geile Songidee für meine Band, an Scheißtagen wie diesen. Er so, nimm ich. und 84.000 Menschen freuen sich friedlich über eine kleine Düsseldorfer Punkband, aber die Leute entblöden sich ja nicht, dann noch zu sagen, so, oh, das ist aber nicht gut. Also die Pet Sounds ist echt besser. Wow! Hier ist deine Professur an der UdK, du Wichser. Jetzt habe ich mich schon wieder hinreißen lassen.
Ach, nein, aber das ist ja sehr wichtig. Es geht ja wirklich um andere Sachen. So, jetzt kommt nämlich Platz 9, weil wir haben ja mit Platz 11 gestartet. Wir müssen anders zählen.
The Importance, of Being Idle.
Noel Gallagher, wie ich, wir werden immer schöner, je älter wir werden und unsere Stimmen werden auch immer besser. Findet Noel Gallagher hat inzwischen eine wirklich der Stimmen da draußen und da finde ich, ist das so zum ersten, also er hat natürlich immer gut gesungen und sowas so, aber ich finde, je älter der wird, desto mehr Attack und Soul und Grandezza ist in seiner Stimme drin und ich finde, da hört man das so ein bisschen zum ersten Mal und ich liebe eben einfach auch so, dass der Song so ein bisschen abgedreht ist. Und das ist immer, wenn man sich da so durchhört, klicke ich inzwischen auch viel weiter und sowas. Bei dem Song bleibe ich immer hängen und freue mich dann wieder dann so. Finde ich ganz toll.
So Kinksy.
So Kinksy. Sagen wir es doch, wie es ist.
Das war ja der Versuch. Also,
you really got me.
Die hätten da weitermachen sollen. Anfang übrigens von den Lars geklaut. Ich fand auch später dann seine erste Solo-Single, The Death of You and Me, sehr, natürlich stimmt, sehr ähnlich wie das, oder? Also Da hätte ich mir noch mehr davon gewünscht, von dieser Art Songwriting. Aber auch ja so mit der beste Song. Ich glaube, das ist auch so allgemein anerkannt, oder? Das ist so mit der, dass da erstmal Laila rauskommt, diese etwas quatschige Single und dann aber sowas. Also ja. Das wäre die bessere Single gewesen. Um auch zu zeigen, wo Noel Gallagher songwriting-mäßig gerade steht. 2006 war das.
Der folgende Song ist älter.
Ja.
Songwriting in absoluter Perfektion, wird in keiner besser sein. Masterplan, geschrieben im Nachtzug von London nach Manchester, im Abteil mit Akustikgitarre. Heutzutage, wenn da jemand sitzt und irgendwie mit seinem Kind auf dem iPad irgendwas guckt, auf Lautstärke 1 stehe ich daneben, mach das Ding aus, ich will hier keinen Krach und so. Richtig, richtig ätzender Typ.
Du bist dieser Assi, der zu mir immer ankommt.
Auf jeden Fall. Ey, belästige mich nicht mit deinen digitalen Störgeräuschen. Ich mach dich fertig. Pure Hate.
Hier ist immer der Horrorclown aus dem Kinderabteil.
Kinderabteil darf immer alles.
Ja, klar.
Das ist auf jeden Fall, wird Kind labert Dings, malt mich voll, spuckt mich voll mit Dings. Hier, ich habe immer Bonbon. Oh, hört sich komisch an.
Das 46-Jährige.
Okay. Ja, du schlägst selbst zurück, finde ich gut.
Nee, aber es gibt ja auch Kopfhörer.
Ich habe auch immer Kopfhörer mit dabei. Von möchten Sie einen Kopfhörer haben und sowas, ja. Aber ich möchte das nicht hören. Aber ich glaube, wenn jemand Gitarre spielen würde, leise im Zug, dann würde ich das irgendwie schön finden.
Wenn er den Masterplan schreibt. Eine B-Seite damals.
Eine B-Seite.
Ich glaube, das treibt von Wonderwall ja auch.
Oh Mann, ey. Und Avicii, Doppel-A-Seite.
Was hast du da bekommen? Oh,
das war anstrengend, ey.
Das, glaube ich, das treibt ihn bis heute um, dass das keine Single war. Das wäre ja so ein Hate-Shoot-Moment eigentlich
aber
gewesen.
Aber hat er nicht mal auch gesagt, dass er das irgendwie auch schön findet, so Songs zu verschenken? Also ja. so einfach von dir so, hier, das können wir auch noch machen. Hier ist eine B-Seite.
Klar, eben in diesem Zeitalter, wo du davon ausgehst, dass du sowieso sowas immer schreiben kannst. Also rückwirkend hat er dann mehrfach gesagt, should have been an A-Side, genauso wie Akias, ja genauso. Ja. Deswegen hieß die B-Seitensammlung ja dann auch The Master Plan. Um mal kurz über die zu reden, weil die teilen ja den Titel, also da ging es ja auch darum, diesen Song nochmal so vorzustellen, weil viele kannten den ja gar nicht, die Wonderwall-Single nicht hatten. Es gab ja Leute, ja. die Wonderwall-Single nicht hatten. Selbst auf der B-Seitensammlung fehlen essentielle Songs. Da ist Around Our Way nicht drauf, eine A-Seite eigentlich und Step Out ist auch nicht drauf. Was ja ursprünglich sogar auf Morning Glory hätte drauf sein sollen, hätte Stevie Wonder nicht geklagt, dass es so ähnlich wie sein Song Uptight ist. So. Aber auch ein Riesensong, die schaffen es noch nicht mehr auf eine B-Seiten-Compilation. Weil sogar für die B-Seiten hatten sie zu viel gutes Material. Also da wird es einem doch ganz schwindlig. Sehr schwindlig wird es einem auch beim nächsten Song.
Auch kein so schlechtes Material. Wir lassen ja hier nebenbei immer die Videos laufen, um uns die Songs mal ein bisschen anzuhören auch.
Das ist in dem Fall lustig, weil da einer...
Entschuldigung, ja. Diese zugeknöpften Hemden.
Da ist ja einer im Video zu sehen, der nicht Teil von Oasis ist. Blaupause. Da ist ein Nicht-Bandmitglied dabei, der die ganze Zeit so tut. Weil wer ist nicht dabei? Ich glaube, der Bassist ist nicht im Video und haben sie einfach irgendjemand anders aus der Crew genommen, der sich an seinen Platz setzt. Also jemand wurde millionenfach
ich hatte keine Zeit.
Gesehen, der nicht Teil von Oasis ist, in ihrem größten Hit.
Oasis größter Hit, nicht auf Platz 1 bei TS. Warum hier?
Ach, na das ist... Das ist so ein bisschen ganz schön Captain Obvious auf jeden Fall bis jetzt meine Liste. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Nein, aber eben, so ich finde das so schön. So, der Song kommt raus und die Art, wie man Akustikgitarre gespielt hat, hat sich dadurch verändert. Kennt ihr den Schlag? Kennt ihr die Band The Weaker Thans?
Natürlich. Oh, großartige Band. Da, und da ist ja auch Braun Stefan Kleef in Deutschland rausgekommen. Wir reden beide gleichzeitig. Genau. Aber The Weaker Thans, Entschuldigung, Braun Stefan Kleef hat ja mitgeholfen, dass The Weaker Thans hier so Indie-legendär wurden, wie sie waren. Ganz, ganz tolle Band
mit
aus Kanada.
Mit deiner größten Verdienste
John ist K. ja... John K. Simpson, Solo-Alben sind auch bei euch
erschienen. Damit habe ich jetzt nicht...
Das doch, doch, doch.
Ach, ihr.
Bitte. Wirklich. Die und Maritime und so, das habt ihr hier untergebracht.
Und da hat der Schlagzeuger Jason Tate, ne? So... Der hat alle Schlagzeuger, ne? Tokotronic, mein Max Perner, höchste Eisenbahn, wir spielen alle Schlagzeuge wie Jason Tate von den Weaker Sense, weil der eben einfach das absolut perfekte Rockschlagzeug spielt. Das ist ganz süß und sowas. Und das ist eben dieses Wonderwall-Ding, so dass man eben, also meine beiden Finger sind auf der H- und auf der E-Seite auf jeden Fall nur wegen Wonderwall, weil es eben einfach super awesome anhört. Und das und dann eben einfach dieses Schöne von wegen so, ja, ich sage ja immer, beste Song von Bruce Springsteen ist Born in the USA, weil er eben einfach total brillant ist. Mhm. Und weil er aus zwei Akkorden besteht. Und das ist eben, Wonderwall ist eben einfach ein riesiger Song. Da kannst du nicht tot spielen bei Radio Paradiso.
Und jetzt sage ich was erstmal blöd klingt, aber ich habe, das ist, glaube ich, der eine von ganz wenigen Oasis-Songs, zu dem ich keinen emotionalen Zugang habe.
Wow.
Wonderwall. Jetzt mag man
ist das ja so, als hättest du zu den anderen keinen Zugang, von daher seid ihr verziehen.
Ja, aber das ist auch eine unangenehme Meinung, weil die natürlich gleich wie so, ja, den größten Hit mag er natürlich nicht, lieber die B-Seiten, okay. Die nur bla bla bla. Das ist ja auch so ein Checker, da kommt ja wahrscheinlich rüber wie so Checker-Angeberei, aber irgendwas, vielleicht war der damals auch einfach zu groß. Ich finde
vielleicht,
was mich, glaube ich, dran stört, ist, oder warum es mir so schwer ist, dass es eine von wenigen Songs, was erzählt, also hier wirklich ein offensichtlicher Love-Song ist, der nachvollziehbar ist. Und ich finde, er singt den so teilnahmslos, also so wahnsinnig gelangweilt. Ich glaube, deswegen habe ich ihm das irgendwie nie, also diese, er singt gut, damals singt er wirklich noch wie ein Engel, aber er singt so dieses gezogene Maybe und alles so. Ich fand das so gezwungen. Ich habe ihm das nicht abgenommen, diesen wow. Song. Ich hätte den, glaube ich, lieber von Noel gehört. Dann, glaube ich, hätte ich eher Zugang gefunden. Also das ist kein schlechtes Song,
verstehe mich nicht. Sehr interessant,
was du sagst. Verstehe mich nicht falsch, aber bei Don't Look Back in Anger einem geben wir das Herz auf. Also Wonderwall skippe ich auch, weil es, keine Ahnung.
Ja, aber auch, weil dann vielleicht doch zu oft gehört.
Vielleicht zu oft. Ja, aber keine Ahnung, ich kann mir auch 100 Millionen Mal Rock'n'Rolls da hintereinander anhören und denke jedes Mal wieder, ich entdecke gerade zum ersten Mal, wie schön die Welt ist und so. Und bei Wonderwall geht es irgendwie nicht. Aber das ist auch nicht meine Liste.
Sondern die von Tees.
Hoffentlich wird sie jetzt ein bisschen besser, ehrlich gesagt.
Das ist eh schon mega.
Da. Hello again sozusagen.
Freitagabend aus dem Studio raus bei Rudi und Simon. Ich auf dem Weg in die Asta-Stube nach Neukölln mit einem Bier in der Hand. Das auf dem Kopfhörer. Komm mir nicht in die Quere. Komm mir nicht in die Quere. Das ist der, so, ich sag's dir, das ist der perfekte Zustand für einen Mann. Es ist einfach so wirklich, das ist schöner. Ist schöner, alleine geht es nicht. Raus aus dem Studio, schnell beim Späti, was trinke ich? Vielleicht sogar ein polnisches Bier und dann ab durch ein Girl in die Weichselstraße und den Song hören. Das ist never grows old. Werde ich noch machen mit 65.
Aber den Weg schaffst du nicht in 3 Minuten und 23 Sekunden.
Höre ich nochmal. Drücke ich auf dem Handy da mit dem Kreis und wenn da unten die kleine 1 drin steht, mache ich dann so und sowas. Und aber was ich da, und das ist nämlich schon richtig, richtig lange, And the years are falling by like rain. Das ist wirklich so ein Grundgefühl, das ich habe, seitdem ich mit 21 oder 22 oder irgendwie sowas, so dass die Jahre an einem einfach so vorbeifallen und dass man das irgendwie total Sorge macht, aber eben das einfach auch so schön und lyrisch findet und sowas. Das ist ein Satz, der mir sehr häufig, ich meine, wir im August jetzt oder was? Hm. 2021 oder was? Ich habe keine Ahnung. So, das ist so, dass die Furcht eines Menschen in einem Satz aufzuschreiben, das ist eine Sache, die mich immer fasziniert.
In welcher Zeile bist du selbst dem mal am nächsten gekommen?
Ich bin bereit, gib mir Cornish White.
Perfekt. Ja, klar. Verstehe ich vollkommen. Hello von Oasis war das. Warum kommt da am Anfang eigentlich
schon Wonderwall
vor? Wieso kommt am Anfang, da wird kurz Wonderwall angespielt? Da wussten die noch gar nicht, dass das so dieser Hit wird, dass man den so kurz anteasert und dann einfach so wegbräst ja mit dieser Wahnsinnsgitarre am Anfang.
Prolog, also, ne? ich sag mal so, auf einem ganz kleinen Niveau weiß ich, dass auf meiner letzten Platte nicht die schlechtesten Songs sind, die ich jemals geschrieben habe. Hm. Und das nimmst du jetzt mal 100, Wurzel 5 und dann, wenn du in der Zeit so einen Song wie Wonderwall geschrieben hast, dann ist man da schon ziemlich
in Kenntnis, was damit passieren könnte. Siegessicher, das ist ein schönes Wort. Sehr gut. Ich lobe dich.
Dankeschön. Zusammengefrankensteinet übrigens wie so gut wie jeder Oasis-Song aus Far, Far Away von Slade. Und am Schluss wird sogar noch Gary Glitter zitiert. Hello, hello, it's good to be back und so. Das haben sie, glaube ich, dann am Schluss in den Live-Versionen weggelassen. Als Gary Glitter nicht mehr klar ging. Aber ein unglaubliches Intro. Also, dass du sowieso schon mal ein Album hattest, das mit Rock'n'Roll Star beginnt und es schaffst, nochmal so einen Opener hinzuhauen, der Hello heißt und so. Und ich glaube, das ist auch mit seine beste Gesangsleistung. Das ist so eine Klarheit, ja, so eine Unschuld in seiner Stimme. Da nehme ich ihm alles ab.
Und es ist eben einfach, den Soundtrack für den Start eines Wochenendes zu schreiben, ist eine riesige Kunst. Hm. Ist ganz große Kunst. Kennt ihr die Aufnahme von diesem Stone Roses Konzert irgendwo, ey, irgend so ein Zweitligastadion und sowas, und wo die anfangen mit I Wanna Be Adored und wieder irgendwie so 50 Rauchbomben gezogen werden und die ganzen Hooligans erstmal das Bass-Solo mitsingen, genau, und dann aus dem Bass-Solo souverän wie der Humana-Chor in das Gitarren-Solo reindingst. Das ist
unglaublich. Das machen Engländer aber generell. Die singen ja auch schon einfach, die singen Bassläufe und die singen ja mit, sobald sie können, sobald man irgendwas mitsummen kann und so. Und das sind dann natürlich die großen Riffs.
Und wir in Deutschland, wir singen die Solos von Running Wild mit.
Ja, wahrscheinlich. Das hat zum Beispiel auch mit der, also an dieser Stelle loben möchte, Richie Sambora von Bon Jovi, geschrieben, ein unterschätzter Gitarrist, wie ich finde, der gemeint, er wäre natürlich zu mehr in der Lage, aber er will, er schreibt nur Soli, die man mitsingen kann. Und das ist doch total nett.
Das ist wirklich nett.
Oder? Verrückter Typ, glaube ich, aber das stimmt ja auch. Also bei Bon Jovi kennt man auch die Gitarren-Soli, weil die einfach wahnsinnig catchy sind. Also sich da auch so zurückzunehmen, ist ähnlich wie The Edge, um nochmal U2 an dieser Stelle zu loben, der ja auch kaum was spielt.
ich spiele kaum was.
Ja, also unter seinen Möglichkeiten bleibt. Weiter geht's. It's Good to be Free hatten wir gerade.
Also erstmal finde ich, das hat mir das immer sehr viel bedeutet in seiner Simpelheit. So, ich habe längere Zeit mal kein Geld gehabt und längere Zeit sah das bei mir auch nicht groß nach ein bisschen Erfolg aus. Und dann habe ich immer so, boah, it's good to be free. So, das war ein schönes Grundgefühl. Und dann eben einfach diese 6,5 Minuten absolute Langeweile von diesem Song, das finde ich so.
Oder der ist langweilig.
Langweilig, total genial. Absolute Langeweile. Und aber wunderbar, aber eben einfach auch diese Schuss, nee, das Lied dauert 6,5 Minuten. Dabei macht doch, nicht 3,5, 6,5. Mhm. So, das liebe ich sehr. Und geiles Gitarrensolo.
Wie hier noch schon mal vorweggegriffen. Kein Song unter 5 Minuten. Einer, glaube ich, so knapp. Auch der erste Song, den Noel übrigens nach dem Split von Oasis live gespielt hat. It's Good to be Free, so als toll. Ansage. Wenn wir gleich bei Noel, können wir gleich mal bei, nee, wir sind noch nicht bei Noel Solo. Jetzt kommt erstmal was ganz anderes, was ganz, ganz anderes kommt jetzt.
Ein Song, deren Titel eben schon gedroppt wurde. Mhm. Dessen Titel.
Fucking in the Bushes, der Opener zu Standing on the Shoulder of Giants.
Also, wenn ich am Freitagabend bei Rudi und Simon aus dem Studio rauskomme, auf dem Weg in die Astra-Schule,
und Hello nicht dabei ist,
und Hello auf meinem Handy nicht dabei ist, und ich das höre, ne? Bier auf, komm mir nicht in die Quere.
Vielleicht solltest du doch mal zum Promi-Boxen gehen, ich sehe da ein gewisses Potenzial.
Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben geschlagen.
Sehr gut.
Beim Promi-Boxen schlagen sie auch nicht so mit Handschuhen und so, ne?
Korrigiere mich, ich glaube ungefähr, dass im Hintergrund sind ja Stimmen von Anwohnern zum Isle of Wight Festival. Mhm, genau. Und einer sagt, people running around naked, fucking in the bushes.
Ja.
Und das ist lustigerweise, okay, jetzt kannst du gleich auf mich zurückschießen, so, das ist so ein Bonmot geworden zwischen mir und meiner Tochter, wenn irgendwie so sinnlose Unordnung geschaffen wird. Das sind people running around naked, fucking in the bushes. So, und das sage ich schon so lange.
Ja. Das hat sie ja anfangs nicht verstanden, sondern sie das Englische noch nicht mächtig
so war. Genau in diese Richtung, aber ich finde, das ist diese absolute Verwunderung, was Menschen tun können. Mhm. So Kinder zu machen, people running around naked, fucking in the bushes, räum mal auf.
Wann hat sie zum ersten Mal nachgefragt, warum du so einen Quatsch sagst?
Die sind nicht besonders gut in Englisch. Nein, hat's also sie, also sie, warum sagst du fucking zu mir? Ich so, Mann, das ist anders gemeint. Das kommt von Oasis.
Kann man alles auf den Liam und Noel schieben, was man sonst immer Falsches sagt.
Ich glaube, das Zitat heißt Kids running around naked.
Doch, geiler. und
alles nur behauptet. Tolles Schlagzeug, geniales Gitarrenlick.
Ein bisschen Immigrant Song von Led Zeppelin, glaube ich, wollten sie da sein.
Hoffentlich.
Und aber auch dieses fucking nicht zu zitieren. Also auch in der US-Fassung, also da gab es dann wieder so der Walmart oder was, die wollen das dann wieder nicht ins Regal stellen. Das hieß, der Song heißt so, da kommen keine Sternchen rein oder so, der heißt weltweit fucking in the bushes.
Toll. Und würde ich auch machen, wenn ich Millionär wäre.
Andere Parallele zu Hello, die hatten ja schon, das war ja immer der Opener, ab dann bis zum Schluss, Liam eröffnet seine Konzerte immer noch mit Fucking in the Bushes, die hatten ja schon einen anderen genialen Instrumental-Opener, den Swamp Song. Ja. Also der Song, der zweimal auf Morning Glory kurz auftaucht, ja, aber ja nicht genannt wird, was ja auch ein total super Move ist, auf der Tracklist nicht genannt zu werden, also an zwei Stellen einfach Blank Space ist. Das war ja auch schon ein wahnsinnig effektiver, ein unschlagbarer Opener.
Ach, ich glaube, sowas machen wir auch für die nächste Platte.
Dass die sowas noch mehr machen können. Also, sowas ist auch von euch zu erwarten.
Ja, ist mir gerade zum ersten Mal eingefallen. Ist eine gute Idee.
You heard it first
on Never Forget. Wird Geschichte geschrieben.
weiter geht's. Platz 2 schon, oder?
3.
Listen Up, auch eine B-Seite.
Auch, warum habe ich den denn ausgesucht? Ich meine, ich liebe den Song. Sag mal, flüster mir mal eben, was auf Platz 2 und Platz 1 ist.
AKA What a Life. Und auf Platz 1 Falling Down in Klammern Video.
Und welches, neben welches Lied habe ich Coverversion geschrieben?
Keinem.
Aber du hast hinter dieses Lied hier geschrieben, 621, obwohl ihr eben bei It's Good to Be Free behauptet habt, das wäre dieser lange
Song. Haben wir It's Good to Be Free schon gehört?
Ja.
Dabei habe ich mal eine ganz tolle Coverversion aufgenommen von dem Song.
Von It's Good to Be Free?
Ja.
Okay.
Das ist, also ich kann ja wirklich überhaupt nicht aufnehmen.
Mhm.
Ich habe wirklich rudimentärste Kenntnisse. Und ich habe eine Superpunk-Cover-Version mal aufgenommen. Das hat ganz gut geklappt.
Stimmt, für Stone, glaube ich.
Oder für den Tribute-Sampler. Für den Tribute-Sampler.
Genau.
Und für den Stone mache ich erst was, wenn ich auf dem Cover habe. und ich glaube, das war eine Intro 7-Inch oder irgendwie sowas. Und da habe ich mich wirklich einfach in mein Badezimmer zurückgezogen und habe das mit der alten Gitarre von meinem Opa aufgenommen. Und ich habe es jetzt neulich nochmal gehört und finde es wirklich herzzerbrechend niedlich, was ich da hinbekommen habe. Lustigerweise ist dann meine Tochter, das habe ich nämlich nachts gemacht, und dann ist die plötzlich ins Badezimmer reingekommen und ich so, Papa, was machst du denn da? Und das habe ich dann sogar verhallt auf der Aufnahme gelassen.
Aber das ist jetzt It's Good to Be Free. Oder?
Worüber du sprichst.
Genau. Aber der Song, den wir gerade gehört haben, ist ja Listen Up.
Listen Up. Wir nehmen das einfach so und höre ich gerne in der Küche.
Dödel ab, listen ab. Selbes Intro wie Super Sonic auch. Also auch
Dödel ab, das habe ich völlig vergessen.
Super gut, ist gut, dass du es völlig vergessen hast.
Okay.
Platz 2.
Also wenn ich am Mittwoch aus dem Studio rauskomme, bei Rudi und Simon und St. Pauli in der Champions League spielten und ich vom Studio rüber in die Weichselstraße, in die Astra-Stube gehe, ne, und der Song bei mir auf dem Handy läuft, ne, komm mir nicht in die Quere. Ich liebe diesen Song.
Kein Oasis-Song.
Es ist Noel Gallagher-Song. Ich liebe diesen Song so dermaßen über alles ausgehen. Bier saufen. Gute Laune haben, Freunde, sich darauf zu besinnen, was man hat. What a life, total großartig. Hab neben Noel Gallagher gepinkelt auf dem Festival in St. Gallen in der Schweiz. Und ich so, ich liebe deine neue Soloplatte, es tut mir leid. AKA What a life ist der beste Song, den du jemals geschrieben
hast. Das hast du in deinem Pissen erzählt.
Habe ich in meinem Pissen erzählt.
Hast du hingeguckt?
Und nee, natürlich nicht. Und dann hat er mir...
Aber hast du ihn also auf die Schulter gehauen, dass er beim Pinkeln nach vorne gefahren ist?
Dann waren wir fertig, haben uns die Hände gewaschen. Auch vor Corona haben wir uns schon die Hände gewaschen. Und dann hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, thank you so much.
Mhm. Schau, anständiger Kerl.
Das ist so ein super geiler Song. Das ist wirklich absolut fantastisch.
muss ich auch immer dran denken, Noel Gallagher, jeder Mensch, der sagt, dass The Wall eine schlechte Platte ist von Pink Floyd, ist psychisch nicht ernst zu nehmen.
besser wird nur noch die Nummer 1, oder?
Ja.
Die größte Überraschung wohl überhaupt. Die allerletzte Oasis-Single, Don't Stop, diese Demo von Anfang des Jahres nicht mitgezählt, ist bei TS Woman auf Platz 1. Vor Rock'n'Roll Star, vor Supersonic, vor Cigarettes and Alcohol.
Absoluter Wahnsinn. Also die ersten, also die letzten beiden Male war es ein Witz und sowas. Aber was mir gerade eingefallen ist, ne, wenn ich aus dem Studio komme und das nicht so gut gelaufen ist und sowas, ne, und so einfach so, und dann echt noch zu Fuß nach Hause zu gehen, um so ein bisschen Luft zu schnappen, ne, diesen Song hören, komm mir nicht in die Quere. So, das ist, ich finde, das ist so diese gesamte Bedrohlichkeit von Rockmusik und dieses Tiefe und dieses Grollen im Mahlstrom der Zeit ist in diesem Song so dermaßen super. Und ich finde, es ist eben kein Hit und deswegen kann ich es häufiger hören und sowas. Mm. Das berührt mich sehr, dieser Song. Und so Oasis, genau wie auch Tomte und T.S. Ullmann, Video ist immer so halb geil gewesen. Und so muss man sagen, das Video zu diesem Song ist so dermaßen absurd großartig. Also als größte englische Band nochmal irgendwie Diana hochleben zu lassen und der englischen Königsfamilie zu sagen, so, ihr habt daran Schuld. Das finde ich.
Das finde ich ganz schön. Bei diesem ausgeschlagenen, nicht Corona-bedingten Handshake am Schluss, oder?
Alles ist wie gesagt, von der Qualität des Videos würde ich am liebsten 2,5 Stunden sehen oder eine Netflix-Serie. Das ist.
Dass das überhaupt tierisch durchgegangen ist. Ich meine, die schneiden ja am Schluss sogar Prince Charles rein. Da hätte ja irgendjemand auch mal sagen, sorry, das geht überhaupt nicht. Also, dass sowas durchgegangen ist.
Das, wie gesagt, das ist, ja, und das ist eben, also es ist eben nicht Rock'n'Roll Star, es ist nicht Wonderwall, sowas, nicht Don't Look Back, aber das ist mein absoluter Lieblings-Song.
Falling Down vom letzten Oasis-Album, Dig Out Your Soul. Wir sind fast am Ende dieser Sendung. Ich habe mir noch unglaublich viel Nerd-Kram aufgespart, den ich jetzt einfach nicht mehr bringen kann. Das wird, glaube ich, auch zu viel. Aber
mach's auf die B-Seiten.
Auf meinen Masterplan. Eine Sache möchte ich noch kurz loswerden, die, glaube ich, auch die nerdigste ist, die was mir zu Oasis einfällt, zu diesem Song. Das Einzige, was mich daran stört, ich finde auch der beste Oasis-Song der Nullerjahre, aber es geht schon mal los, jetzt schlagt ihr mich wahrscheinlich gleich, geht los mit The Summer Sun Blows My Mind. Und es gibt paar so Vokabeln, so wie Sunshine und so und Rain, die ständig in Oasis vorkommen, aber dieses To Blow My Mind, das hatte irgendwann überreizt, die ersten, pass auf, danach halte ich euch die Klappe, dann kann Fabian was sagen.
Die
ersten drei Songs von Don't Believe the Truth haben zwei, drei und vier, in jedem dieser Lyrics kommt irgendwann die Wendung To Blow My Mind vor. Und seitdem kann ich das nicht mehr, ich kann es nicht mehr hören, wenn irgendwas seine Mind blowt. Das war's von meiner Stelle.
Ja, ich würde sagen, wir sparen uns jetzt auch eben anmoderierten Top 10 von uns, weil das wird ja alles noch uferloser.
Es ist ufer total. Also ich fand es aber gut, dass wir eine ganze Sendung nur über Oasis gemacht haben. Also das hätten wir unmöglich als Appendix zu dieser Britpop-Folge bringen können.
Alles andere wäre Oasis und T.S. Ullmann nicht gerecht geworden.
Genau.
Drei von uns sehr geschätzte. Naja, T.S. auf jeden Fall. Die anderen, da habt ihr die Meinung zu gehört von Stefan und T.S. Ich möchte ganz kurz nur noch sagen, dass mein Lieblingssong tatsächlich auch nach wie vor Whatever ist. Mhm. Und zweitens hat es mich gewundert, dass ihr beide, ich habe bei deine Top 10 gesehen, Stefan, da ist es auch nicht drin, Live Forever. So. Ich möchte jetzt auch gar nicht, dass wir da groß drüber anfangen.
Weißt du was? Jetzt gerade so, also Lea, so, die hatten wir nicht dabei und ich möchte euch nur darauf hinweisen.
Ja, das möchte ich auch mal so stehen lassen. Das ist deshalb, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil das Lieblingslied einer damaligen guten Freundin war. Ich möchte nur keinem Downer enden, aber es ist mir persönlich wichtig, mit der wir zur Schule gegangen sind, ganz viel erlebt haben. Großer Oasis-Fan damals, also einer der größten, die ich damals kannte. Da kannte ich euch noch nicht. Und die ist mit Mitte 20, plötzlich verstorben, 2007, glaube ich, oder so war das. Da war ich gerade unterwegs auf dem Weg zum Immergut-Festival mit Dennis von Machpotter. Da sind wir schon im Auto dahin geguckt, wollten eine gute Zeit haben und auf dem Weg dahin rief meine Ex-Freundin an von damals so, die Marina ist gestorben. Und ich möchte es nur kurz deshalb sagen, weil immer, wenn ich Live Forever höre, was auch auf ihrer Beerdigung lief, was, glaube ich, leider bei vielen sein mag, so nach Angel und sowas offensichtlichem, ist es deshalb ein ganz wichtiger, großer Song für mich, weil er sich mit dieser sehr wichtigen Person verbindet. Ich wollte die Gelegenheit einfach mal nutzen, um ihr noch ein kleines Tribut zu zimmern hier. Mhm. So oft hat man ja nicht Gelegenheit in seinem Leben dazu. Und Die letzte Frage, die stelle ich dir ja auch nicht. Ich mache jetzt exklusiven Spoiler-Content. Cliffhanger, jetzt doch ein Cliffhanger, könnt ihr uns vorwerfen. Für unsere Social-Media-Kanäle. Ihr seid nicht alle so Instagram und Twitter, wir haben schon darüber gesprochen. Ich stelle dir gleich noch ein oder zwei Fragen und die Antworten darauf, die könnt ihr dann bei uns auf Instagram Never Forget sehen und hören, auf Facebook, auf Twitter und vielleicht auch, wenn ihr Tees auf dem Weg zur Astra-Stube trefft, könnt ihr euch da mal was zu erzählen.
Sprecht mich ruhig an.
Genau, aber nicht ganz nah an ihn, das geht ganz ehrlich. Dieser Mann, wie wir wissen, trägt Kopfhörer, geht ganz nah an diesen Kopfhörern. Was kommt da gerade? Ich wollte vielleicht noch Oasis, glaube ich, so in einem Satz kurz zusammenfassen, falls es möglich ist, was, glaube ich, so ihre große Errungenschaft noch ist. Das, was man ihnen vorwirft, also sehr, sehr viele Ideen zu recyceln zu haben und wenig originell gewesen zu sein, das ist, glaube ich, auch ihre große Tugend. Also dass Oasis Ende der 90er mehr oder weniger das 21. Jahrhundert popkulturell, so wie wir es jetzt kennen, vorweggegriffen haben und eigentlich in diesem ständigen, also konträr zu diesem Vorwurf, die hätten ja nur die 60s irgendwie kopiert, was in den Filmen ja aber auch stimmt, letztlich aber auch den Zeitgeist begriffen und gesampelt haben. Also einfach ganz viel Bestehendes einfach genommen haben und in einen neuen Kontext gesetzt haben. Und das ist ja dieses Recycling-Jahrhundert bisher. Und damals finde ich auch so auf, also was Puff Daddy damals gemacht hat, das war auch nichts anderes, als was Noel gemacht hat. So, der nimmt das Intro von Imagine, Puff Daddy nimmt The Message von Grandmaster Flash und alles so, aber in einem Rock-Kontext, aber eigentlich so aus dem Bestehenden was Neues erschaffen, was die auch nicht die Ersten waren, aber ich finde, dass sie es einfach sehr meisterlich gemacht haben und damit visionärer waren, als es für was man sie gemeinhin wahrnimmt.
Ein letzter Satz von dir, Thies. Du bist jetzt mindblown ob dieser
These. Auf jeden Fall.
Genau. To blow his mind.
Was machst du nochmal beruflich? Oh, offensichtlich zu Recht, ey. Halte Schwede.
Danke, Thies. Fürs vielen hier sein, mitmachen, fürs Fachsimpeln, fürs Anekdoten erzählen, fürs Musik machen kann man ja auch noch bedanken. Komm,
ach du.
Komm, warum denn nicht? Natürlich.
Für die Power Dankeschön, einfach. Natürlich. Die Power, dich zu sehen, wie du einen Song abfeierst.
Was man auch live auf der Bühne sehen kann, wenn Thies über Musik spricht. Er macht das ja, wie wir schon sagten, sehr leidenschaftlich. Hier auch, Erwartungen nicht enttäuscht. Vielen Dank. Ich moderiere jetzt diese wunderschöne, nerdige, lange Oasis-Folge, die nur wahrscheinlich 40% von dem beinhaltet hat, was ihr beide noch sagen könntet über diese Band. Ab. Vielen Dank für alles. Das war Never Forget, der 90er Podcast, Folge 7. Es ging, falls jemand um das Ende einschaltet, es ging um Oasis. Ihr könnt auch rückwärts hören, mal gucken, was dann rauskommt.
Halt ist, ne? Paul is dead und so. Hol ihn unter das Dach.
Genau. Abonniert uns, wo ihr es abonnieren wollt, empfehlt uns weiter, kritisiert uns konstruktiv bitte und sagt es all euren Freundinnen und Freunden. Gehabt euch wohl. Vielleicht geht es in der nächsten Folge um Britpop, vielleicht erstmal um was ganz anderes. Auf jeden Fall wird es irgendwie um die 90er gehen und um Musik.
Wir beenden diese Sendung so, wie wir sie begonnen haben. Thies Uhlmann spricht Oasis.
There's no need for you to say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye. I'm going home.
In die Weichselstraße. Passt auf.
Never Forget. Der 90er Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Rehm-Rosanes.